Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Cijenjeni slušatelji, srdačan pozdrav, dobar vam dan i dobrodošli na Podcast. S nama u studiju danas Filip Meisel.
Dobar dan.
I Felix Mahler.
Dobar dan.
So. Menschenskinder, schön, deine Stimme wieder zu hören, Christian.
Ich freue mich auch. Vor allem schön, dass ihr hierher gekommen seid. Das ist Podcast International, die Generalprobe sozusagen.
So sieht's aus. Wir haben, Felix und ich, weder Kosten noch Mühen gescheut, sind nach Split geflogen, dann einen Bus genommen, dann sind wir nach Trogir, eine Bude bezogen, dich in Empfang genommen, einfach alles, um diese 300. Folge mit dir zusammen machen zu können, weil wir denken und wir hoffen, ihr da draußen auch, eine 300. Podcast-Folge ohne Christian Pavlic, die kann eigentlich nicht aufgenommen werden.
Das stand nicht zur Debatte, ja.
Jetzt sind wir hier und proben so ein bisschen den Lernfall, ganz klar, haben viel vor, weil auch der VfB viel vorhat. Wir heute deswegen auch schon mal drei Spiele am Start, ja, mit dem Blick nach Freiburg zurück, dem Blick nach Münster zurück. Das war am späten Abend, jetzt ist Mittwochmorgen und ihr wundert euch vielleicht, wieso Donnerstag 16 Uhr ist doch gar nicht. Wieso sind wir jetzt schon in euren Podcatchern unterwegs? Auch das ist neu. Dieser feste Rhythmus, so wie ihr den gewohnt seid von uns in den letzten 7 Jahren, der wird so ein bisschen aufgebrochen werden. Einfach auch deswegen, weil wir schneller, agiler sein wollen, weil wir näher und aktueller dran sein wollen an den Spielen. Dann haben wir für euch natürlich den NLZ-News-Flash dabei. Wir blicken auf das anstehende Spiel gegen Mainz mit Karawane und allem drum und dran und haben einen Mittelpart, wo wir einfach so ein bisschen mal laufen lassen. auf Deutsch gesagt sozusagen versuchen, die letzten 299 Folgen, diese 7 Jahre, die da hinter uns liegen, so ein bisschen Revue. Nee, Püree massieren lassen. Christian, hast du doch immer gerne gesagt.
Hab mich gerade gefragt, sind es echt 7 Jahre?
Ne? Ja, Wahnsinn. 17. Oktober 2017 ging die erste Podcast-Folge on air. Wir starten jetzt sozusagen in unsere 8. Bundesliga-Saison. Wir haben ein bisschen was rund um das ganze Thema Jubiläum, Podcast-Jubiläum für euch vorbereitet. Ihr findet beispielsweise auf unseren sozialen Netzwerken ein bisschen Video, ein bisschen dies, ein bisschen das. Ich bin noch am Überlegen, ob wir noch eine Biga aller Trainer irgendwie zusammenbauen, eine Bilderstrecke, die wir erlebt haben in diesen Jahren. Sind einige, kann ich euch versprechen, mit richtigen Koryphäen dabei. Ja, wir werden sehen, was da noch kommt die nächsten Tage. Jetzt gehen wir erstmal rein, wie die jungen Leute sagen.
Idemo.
Und schauen auf das Spiel in Freiburg. Felix, warst du diesmal auch dabei?
Nee, diesmal nicht. Diesmal vor dem Bildschirm. Ich sag mal, auch das jetzt ohne wertend das sagen zu wollen, aber dank dem Bewerbungsverfahren. Ich hatte kein Glück bei Karten. Wie es ja aktuell läuft, auswärts gibst du eine Bewerbung ab und irgendwie eine Woche später weißt du dann, ich krieg welche, ich krieg keine. Diesmal habe ich keine bekommen und ja, wie soll man das sagen, gar nicht so schlecht gewesen. Also es war kein gutes Auswärtsspiel, ich glaube auch keine angenehme Auswärtsfahrt. Jetzt mal Stimmung beiseite, die ist immer gut, geht immer irgendwas, aber da dachte man schon, läuft ein bisschen in eine andere Richtung nach dem 1-0 nach 2 Minuten, Demirovic trifft. Es war so ein ähnliches Feeling wie bei UNDAF im Supercup, jawohl, die treffen, direkt fühlt die Ablösung um ein paar Minütchen runter und der Druck geht ein bisschen runter, trifft direkt nach 2 Minuten, auch sehenswert. Danach, oder vor allem habe ich schon den Stichpunkt gesehen, ab einer Trinkpause, hat sich das Ding ziemlich gewendet und du warst da. Du warst auf der Pressetribüne.
Das ist korrekt und noch bevor ich so richtig saß, war der Ball schon im Netz, beziehungsweise wurde von Demirovic dann unter sein Trikot gesteckt und der Babyjubel vollzogen. Herzliche Glückwünsche an dieser Stelle. Gibt bald Nachwuchs im Hause Demirovic. Das hat im Spiel das VfB nicht gut getan, das frühe Tor. Du hast gerade gesagt, da war der Druck so ein bisschen weg. Genau das ist nämlich auch passiert, noch vor der Trinkpause. Man hat zwar die ersten 10, 20 Minuten halbwegs ordentlich Fußball gespielt und versucht, sein Spiel so auf den Platz zu bringen, aber nicht mit diesem Drive, nicht mit dieser Schärfe und Griffigkeit, die du brauchst für Bundesliga-Fußball generell. Und dann kam die Trinkpause, die ominöse, ja, Cooling Break und Julian Schuster hat sie genutzt, um taktische Anpassungen zu machen, hat es nachher auch völlig freimütig zugegeben, was er da getan hat und hat danach zum einen die Stuttgarter linke Seite in den Zahn gezogen, wenn man so schön möchte, ja. Und hat auch einen kleinen Kniff gebracht, indem er eben Angelo Stiller, der in die Abwehr zurückgezogen wurde, so anlaufen hat lassen, dass der den Spielaufbau nicht initiieren konnte, was eigentlich der Plan war von Hoeneß. Also sehr gutes In-Game-Coaching, muss man einfach so zugestehen. Und Jeff Chabot hat diesen Aufbau dann leiten müssen. Der hat das ordentlich gemacht, aber er hat halt nicht die Qualität, wie sie in Stiller hat. Und dementsprechend hat dann das Stuttgarter Spiel einen entscheidenden Knacks erlitten und die Freiburger haben das dann richtig gut gemacht. Christian, wie blickt man in Kroatien eigentlich aktuell auf den VfB? Gibt es überhaupt Spiele? Kannst du das angucken hier? Wenn du?
Ich kann es angucken. Erstaunlicherweise kann man hier sogar die dritte Liga im Free-TV schauen. Das ist für die Fans des VfB 2 ganz interessant.
Bei uns nicht möglich, ja?
Aber ich habe das Spiel in Freiburg natürlich auch gesehen und mir sind vor allem drei Punkte aufgefallen. Zwei davon habt ihr gerade schon angesprochen. Der erste, dieses sogenannte Cooling Break, wovon ich sagen muss, am Samstag hat es dem VfB nicht gut getan. Aber irgendwie fand ich das fast sogar ein spannendes Ding. Zu so einem Fußballspiel, in vielen anderen Sportarten kennt man das Timeout. Und das war ja genau sowas. Fand ich tatsächlich ganz interessant, wie ein Trainer das geschafft hat, dann da die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Ich bin mir sicher, dass auch Sebastian Hoeneß die eine oder andere Trinkpause da schon mal genutzt hat in der Vergangenheit. Aber der zweite Punkt war das frühe Tor, bei dem ich mich schuldig bekenne von Demirovic, weil ganz ehrlich, ich war wahrscheinlich einer von vielen, die Anfangsphase gesehen haben und sich so insgeheim gedacht hat, ah ja, guck, das geht genauso weiter.
Jetzt läuft's wieder.
Jetzt geht's wieder genauso los.
Direkt der Zweite.
Ja, Wahnsinn, oder? Der Gerassi-Nachfolger und man führt schnell und das wird genauso flutschen wie letztes Jahr. Und das war natürlich tückisch. Und der dritte Punkt.
Gibst du, du bist zu den Patronen aus dem Kühlschrank holen gegangen.
Vielleicht. und der dritte Punkt, gerade, und den habt ihr angerissen, und da würde ich ganz kurz noch ein bisschen was zu sagen. Stiller in der Innenverteidigung und beziehungsweise auf seiner nicht angestammten Position fand ich ganz interessant, um schon mal vorzugreifen, wie Sebastian Hoeneß bei der Pressekonferenz vor dem Münsterspiel durchaus hat durchblicken lassen, dass ihn das gefuchst hat, dass das nicht funktioniert hat, ne? Und das dementsprechend auch im Pokal umgestellt hat und das dann auch ganz anders funktioniert hat. Aber wir haben Angelo Stiller bisher beim VfB einmal auf dieser Innenverteidigerposition gesehen. Das war in der Rückrunde in Dortmund. Und natürlich kannst du sagen, das ist ein super Maßstab. Und wenn es in Dortmund funktioniert hat, wieso soll es nicht in Freiburg funktionieren? Aber massiver Unterschied ist, wen hatte Angelo Stiller in dieser Linie in Dortmund neben sich? Das waren Waldemar Anton, das waren Maxi Mittelstädt und das waren vor allem auch Joscha Wagnermann auf rechts. Und in Freiburg hattest du Jeff Chabot, Franz Kretzig und Pascal Stenzel. Ohne den jetzt natürlich zu nahe zu treten, ist das etwas, wo du halt nicht gerade die Superstabilität kriegst in diesen gefährlichen Situationen. Und das ist das, was Julian Schuster dann, da schließt sich der Kreis, in diesem bei dieser Trinkpause eben dann gemerkt hat, wir haben diese Außenräume, die wir nutzen können, die wir bespielen können mit Grifo, der den VfB dann teilweise schwindlig gespielt hat. Und so lief's dann. Aber ich glaube, euch geht's ähnlich wie mir. Das war ein Fehlstart in Freiburg. Ich sag's jetzt einmal, kann man mal verlieren. Aber
das mein Spiel kommt erst noch.
Christian tut Christian-Dinge.
Ja. Es ist aber auch einfach ein ekelhaft, das muss man wirklich auch sagen, für den ersten Spieltag auch ein unangenehmes Spiel. Ja? Und ich finde, was mir einfach gefällt, ist dann einfach, wie Sebastian Hoeneß darauf reagiert. Unmittelbar nach dem Spiel, wenn er auch die Körpersprache anspricht, die auch nicht gut war, das sah teilweise sehr pomadig, lethargisch aus und ein bisschen fast schon gebremst. Und dass er das direkt anspricht und dann eben im zweiten Schritt taktisch korrigiert, wo er sieht, da hat er was falsch gemacht.
Ich glaube, insgeheim, auch wenn es natürlich sich komisch anhört, weil du gibst drei Punkte ab, ja, aber insgeheim waren die nicht unzufrieden mit dem Ganzen. Das Gesamtpaket, Auftritt, Ergebnis, es war einfach ein Zeichen zur rechten Zeit. Sie haben schon am Samstag in Freiburg unter vorgehaltener Hand, ja, offiziell natürlich nicht, aber hinter vorgehaltener Hand da schon durchblicken lassen, dass es vielleicht gar nicht so schlecht war, dass man jetzt gleich hier ein Stoppschild ins Gesicht gehalten bekommen hat, um darauf einfach reagieren zu müssen. Du konntest dir das ja nicht schönreden, was da gelaufen ist. Ja?
Wie früher in der Schule die erste Arbeit, wenn du die versaust, ja, dann hast du immer noch genug Zeit, das zu korrigieren. Und dann gibt's ein bisschen was zu hören von den Eltern und von den Lehrern und dann hast du die Chance, und zwar häufig genug, die Chance, es besser zu machen. Und
gleichzeitig war trotzdem, also da kriegst du dadurch da trotzdem Druck auf den Kessel. Mhm. Ja. Also du, das hat, glaube ich, auch mit Blick auf das Spiel in Münster und auch auf das in Mainz, das noch kommt, nicht schlecht getan, diese ganze Geschichte. Denn danach folgt die Länderspielpause, wissen wir alle. Wenn du in diesen drei Spielen schon mal eine kleine Richtung vorgegeben hättest, wäre es, glaube ich, insgesamt ungemütlich geworden.
Was mir geholfen hat übrigens, um diese Leistung auch einfach, ich bin ja generell keiner, der jetzt direkt irgendwie in Negativität umschwenkt wegen einem Saisonspiel. Freiburg kann man mal verlieren, dieser klassische Christian Gentner-Spruch, aber mit Mainz umgedichtet. Was mir geholfen hat, so ein bisschen, ich nehme immer den Schulvergleich mit, die Arbeit verhauen, aber der Vokabeltest davor war halt gut. Dieser Supercup in Leverkusen, der hat mir halt danach, während dem Spiel schon, habe ich mir gedacht, gut, heute läuft's nicht, aber was die in Leverkusen abgerissen haben, die können's ja eigentlich. Also ist halt mal ein Ausrutscher und man muss ja auch sagen, in der gesamten Hoeneß-Phase eigentlich ist das ja so ziemlich, wahrscheinlich eines der Top 3 schwächsten Spiele gewesen, Top 5 vielleicht oder so. Letzte Saison gab es ja gefühlt gar kein richtig schlechtes. Das in München war. München habe ich noch so ein bisschen im Kopf. Das war schon ziemlich eindeutig Heidenheim. Aber so viel kommt da nicht unter Hoeneß, das will ich sagen. Und von dem her, es war eher ein Ausrutscher und ja, ist ja null Muster dahinter. Und deswegen war ich direkt wieder positiv.
Und was Sebastian Hoeneß auch verwendet hat, war dieses geile Wort Learning. Und wenn es für mich ein Learning gab aus dem Spiel, ist dann, dass du möglichst danach schauen solltest, dass du diese Zentrale nicht mehr so auseinanderbrichst. Also das einfach, damit, ich glaube, wenn es noch ein Spiel gebraucht hatte, um das allen gezeigt hat, diese Zentrale solltest du so nicht anrühren. Wenn es nicht unbedingt gar nicht anders geht, dann war es das Spiel, finde ich. Weil der VfB hat nun mal leider einen Angelo Stiller und keine zwei, kann sich keinen zweiten backen und das hast du gesehen am Samstag.
Gut, wenn man ein bisschen mehr au detail geht, findet man dann schon noch Baustellen, die werden den VfB eine Weile begleiten noch, glaube ich. Zum Beispiel die Baustelle Demirovic. Ja, hört sich jetzt auf den ersten Moment an, was, wie Baustelle Demirovic, aber es ist halt ein völlig anderer Spielertyp, als es Grassi war. Deswegen muss die Mannschaft lernen, damit umzugehen, ihn besser noch einzubinden, anders zu agieren, als es eben mit Gerasi möglich war. Du hast auch ganz gut gesehen, dass er daran noch arbeitet, wenn du einfach nur Dennis Undorf zugeschaut hast. Ich meine, der hatte quasi keinen Ballkontakt im Strafraum. Der hat sich nur fallen lassen. Der war ständig irgendwo im Mittelfeld, ganz tief, teilweise auf der Außenverteidigerposition, um da einfach Bälle abzuholen und zu schleppen. Genau das, was Gerasi eben oft gemacht hat, indem er nicht wie der klassische Zentrumstürmer agiert hat, sondern einfach ganz tief oft gefallen ist, mit aus dem Mittelfeld angekurbelt hat. Das ist ein Punkt, den du in den Griff bekommen musst und dann darfst du eben, wie gesagt, oder solltest du hoffen, dass es nicht nochmal zu so einem Personalpuzzle im Vorfeld kommt. Schiller, Mio so positionsfremd in Anführungszeichen einzusetzen, einfach eine jeweils Position nach hinten zu ziehen, hat eben ja nicht immer, kann nicht immer so funktionieren, wie es damals in Dortmund war. Und jetzt in Freiburg wurde eben klar gezeigt, okay, das lassen wir besser. Dafür hast du auch gute Sachen gesehen. Du hast gesehen, dass ein Spieler wie Henry Chase ins Wasser geworfen werden kann, ja, und in der Lage ist zu schwimmen. Ja, er hätte auch untergehen können. Das Gegenteil ist passiert. Er war eigentlich in den 25 Minuten, die er bekommen hat, mit der beste Stuttgarter. Ja. Ja, hat einen unerschrockenen Auftritt hingelegt, hat
einen Distanzschuss sogar
hat den VfB Beiner noch rangebracht, ja, mit seinem Schuss. Der ging ganz knapp am linken Pfosten vorbei. Und ganz prinzipiell war das, glaube ich, auch ein Teil dessen, warum Sebastian Hoeneß so gefuchst war.
Ja.
Weil er sich nicht getraut hat. Er hat sich nicht getraut von Anpfiff weg. Er hat gesagt, nein, ich nehme die Variante mit Ange, die hat schon mal funktioniert. Weiß ich, was ich bekomme. Ja. Hat er diesmal nicht bekommen.
Ging nicht so weit wie unser Aufstellungstipp. Wir hatten Chase drin.
Richtig, genau. Wir hatten Chase drin in unserem Aufstellungstipp. Und ich meine, hat er auch einen Erfahrungswert. Also ich weiß nicht mehr, welches der beiden japanischen Spiele war. Ich glaube, es war gegen Kyoto Sanga. Da haben die beiden auch eine Halbzeit zusammen gespielt. Grob, Chabot und Chase. Und es sah auch sehr gut aus. Und du kannst neben einem Jeff Chabot, ich will nicht sagen, es ist wie so ein väterliches Thema, aber der weiß hier schon ein Stück weit den Rücken freizuhalten. Das ist so ein Tier, hat wieder unseren Man of the Match Award gewonnen, ja, obwohl Demirovic die Bude gemacht hat, ja, und bessere Argumente vielleicht auf seiner Seite hätte, was das Scoring angeht. Aber Chabot ist es geworden, weil der Auftritt insgesamt so stark war dass du gar nicht an ihm vorbeikonntest. Und das hilft natürlich einem Nebenmann, gerade wenn er unerfahren ist, wenn er weiß, neben mir ist so ein Brocken, der räumt echt einfach alles weg. Und das Spiel in Münster war dann die nächste Chance für Chase, oder wie Markus Babbel sagen würde, Chance für Chase oder so ähnlich. Ja, Chance für Chase. Jedenfalls hat er auch da bewiesen, jetzt nochmal, dass das schon okay ist, und von mir aus kann der Neuzugang, über den wir nachher auch noch sprechen, noch ein paar Tage fehlen, denn Henry hat bewiesen, dass er dieses Level spielen kann, und jetzt kommt es halt drauf an, dass zumindest, also ich würde mich sehr freuen, auch wenn jetzt schon wieder vorausgreift, wenn er gegen Mainz nochmal die Chance bekommt, zu zeigen, dass da was in ihm steckt, nämlich die Qualität, Bundesliga-Verteidiger spielen zu können.
Tatort Münster.
Ja, Tatort Münster, richtig.
Wie viel waren es nochmal? Der gestrige Pokalabend wurde präsentiert von Karlovacko.
Der wurde präsentiert von Karlovacko. Wir nehmen hier gerade morgens um 7 auf. Ja. Nur damit ihr mal wisst, was wir für Opfer für euch aufnehmen.
Ach, du dachtest, wir nach Kroatien fliegen.
Nein, aber 5 waren es. 5 an der Zahl, Christian. Du kommst leider nicht in den Genuss zu sagen, das halbe Dutzend voll.
Ja, das ärgert mich natürlich ein bisschen. Ja, aber ja. Was halt schön war, 5 verschiedene Torschützen. Auch so eher seltenere Torschützen, wie Pascal Stenzel, wie Nick Woltemade, schöne Grüße nach Bremen. Ich glaube, da hat er 28 Jahre gebraucht, um ein Tor zu schießen.
So in etwa, ja.
Und Atta Karasor, der sich auch noch den Elfmeter schnappt, um da auch noch einen draufzusetzen. Das ist auch da wiederum, sehe ich es zumindest so, so wenig ich beim Freiburg-Spiel draufhauen möchte und sagen will, alles war schlimm, genauso wenig kann und will ich jetzt auch bei diesem Pokalspiel sagen, alles war super duper, weil ich glaube, dass Preußen Münster auch wirklich der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt war. Ne? Die waren schon dankbar.
Ja, auch. Hätte aber auch ganz anders ausgehen können. Ja. Ja, also wenn dir da nicht in den ersten 15, 20 ein Tor gelingt und die sich einmauern können und ihre Zäckigkeit in die Waagschale werfen können. Dazu kamen sie halt gar nicht. Dann kann das eklig sein. Das ist nicht passiert. Das hat der VfB gut gemacht. Wenigstens hat personell entsprechend reagiert. Chase haben wir schon abgehandelt, aber auch Woltemade, Rieder waren beides Einwechsler in Freiburg, die besser ausgesehen haben als manch andere in der Stadt.
Ja, Rieder war vor allem, fand ich auch ein bisschen.
Und dementsprechend haben sie ihre Chance bekommen und sie haben sie genutzt. Ja. Und da haben wir wieder schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir eigentlich schon die Tage öfters mal besprochen hatten, die Qualität in der Breite, ja. Ist einfach hat sich verbessert, ja, und du kannst jetzt ohne mit der Wimper zu zucken solche Leute bringen, und du weißt, du hast keinen Qualitätsabfall, eher im Gegenteil, das ist ein gutes Zeichen für die nächsten Wochen.
Und sind nicht mal alle da gewesen, ne? El Bilal Touré noch nicht mal im Kader gewesen, Innenverteidiger kommt noch, da kommt dann noch mal mehr Qualität und noch mal mehr Breite dazu. Und ganz kurz, weil auf dem ziemlich viel rumgehackt wurde nach dem Freiburg-Spiel, hat es mich auch sehr gefreut, dass Kalle Stenzel treffen durfte, getroffen hat, wie auch immer, zum 3-0 vor der Halbzeit. Und vor allem Stiller hat dann eben am Anfang das Ding an sich gerissen, selber getroffen, nach 15 nochmal aufgelegt, dann war das Spiel durch mit dem 2-0. Und das war schon alles wirklich ein sehr harmonischer Auftritt im Pokal, auch hier bei uns im kleinen
Ich hab das gestern ehrlich gesagt erst nach der dritten Wiederholung geglaubt. Ja, Karlovacko hin, Karlovacko her, dass Kalle Stenzel hier den Bude gemacht hat.
Nach Flanke von Demirovic. Völlig vertauschte Rollen. Ja. Angelo Stiller ist, glaube ich, Man of the Match geworden. Ist das richtig, Felix?
Auch bei uns.
Ja, finde ich nämlich auch gut, weil da habe ich auch ein paar Szenen noch in Erinnerung. Ich mag ja so diesen Spirit von Angelo Stiller. Ihr erinnert euch sicher, wie er so wutentbrannt war, nachdem er im Supercup ausgewechselt wurde und so richtig. Das hat ihn dann gefuchst. Ne? Der hätte am liebsten noch weitergespielt. Und gestern fand ich ziemlich geil, nicht nur, dass er ein Tor schießt und eins vorbereitet und damit eigentlich den Sieg einleitet, sondern hinterher nach dem Spiel gibt's dann auf dem Platz ein Shake Hand zwischen Angelo Stiller und Sebastian Hoeneß, und du hast bei beiden so richtig so gesehen, wie sie sich so gesagt haben, ja siehst du, geht doch, hab ich dir doch gesagt. Und, das war wie für beide nochmal so eine richtige Bestätigung, ne, für all das, was wir auch vorher schon angesprochen haben.
Das ist vollkommen korrekt und schönes Zeichen auch. Man ist ja immer auch erpicht darauf, so ein bisschen in die Inner Chemistry reinblicken zu können. Und an solchen Szenen siehst du das ganz gut. Man muss halt da hinschauen und aufpassen und wach sein, um das mitzubekommen. Aber ist schon ganz gut. Und ich glaube, nach den beiden Pflichtspielen, lass mal den Supercup kurz außen vor, kann man festhalten, Es ist noch lange nicht alles Gold, was glänzt.
Ja.
Ist leider, ich
habe jetzt das Phrasenschwein.
Das ist, ja, es tut mir leid. Aber du kannst, finde ich, es ist gut, um drauf aufzubauen, was du jetzt hast. Du hast klar Baustellen definiert, an denen du arbeiten musst, an denen du aber auch arbeiten kannst. Du hast Sachen gesehen, die schon sehr gut sind, ja, auch wenn es teilweise nur phasenweise der Fall war, nicht über 90 Minuten. Und du kannst einfach, hast ein Fundament, mit dem du jetzt dieses Spiel Mainz angehen kannst. Und dann hast du nochmal 14 Tage Zeit, um entsprechend nachzuarbeiten, auch wenn du einige Spieler nicht zur Verfügung haben wirst, weil sie alle bei ihren Nationalmannschaften sind. Angelo Stiller kommt
vermutlich auch.
Vermutlich dazu. Soweit wie es sich bisher deuten lässt, wird er nominiert. Oder ist schon vielleicht nominiert von Nagelsmann und wird auch zur Nationalmannschaft stoßen. Ja. Und aber dennoch, wie gesagt, das ist eine gute, gute Basis. Und dann haben wir ja noch gewisse Personalien, die jetzt noch dazukommen werden. Nach dieser Pause spätestens dann auch Optionen sind für den Kader. El Bilal Touré, den berühmtesten Friseur bei Mannschaft, haben wir schon angesprochen. Amin Al-Dakil ist verpflichtet, ein junger Innenverteidiger, der die Anton-Lücke füllen soll, wobei ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man von der Anton-Lücke spricht, denn also hierarchisch gesehen ist sie gefüllt. Hat sich Jeff Jabot erarbeitet die letzten Tage und Wochen, qualitativ eigentlich auch, nur weil es halt, sag ich mal, das klassische Positionsprofil angeht.
Ich glaube, nur um rechter Innenverteidiger.
Genau, da hat einfach jemand gefehlt und das ist jetzt, diese Lücke wurde mit Al-Dakil geschlossen und das ist erstmal gut. Und
wie gesagt,
Chase haben wir auch noch in der Hinterhand.
Ja, da ist einiges passiert. Ich, das ist wirklich was ich vordergründig über den sagenumwobenen Transferticker. aber spannend. Ich finde das auch stringent auch im Großen und Ganzen, ne, was da personalpolitisch getan wird. Auch jetzt mit Al-Dakil 22, belgischer Junior-Nationalspieler auf dem Sprung, der so seinen nächsten Schritt machen will. Und deswegen finde ich es auch gut, Philipp, wie du gesagt hast. Eigentlich hat man sozusagen Chabot ja schon, da ist man in Vorleistung gegangen, um so einen Leitwolf zu holen. Und alles, was dazukommt, kann der Mannschaft da einfach nur helfen. Übrigens, hört ihr das? Ein bisschen Glockengeläut, ein bisschen Fluglärm. Daran müsst ihr euch da draußen gewöhnen, wenn wir in Zukunft in den nächsten Wochen aus irgendwelchen Hotelzimmern um 7 Uhr morgens aufnehmen.
Richtig. Das ist wahrscheinlich nicht zu verhindern. Diese berühmte Studioqualität, die uns eigentlich von Beginn an ausgezeichnet hat bei den Podcast-Aufnahmen, die wird so nicht immer in den nächsten Wochen und Monaten gegeben sein. Dafür, wie gesagt, wollen wir versuchen, aktueller zu sein. Bevor wir aber jetzt zum Mittelpart kommen, noch zwei Dinge. A, wir können schon mal, Christian hat es ja gerade schon angerissen, auf unseren Transferticker verweisen für die nächsten 72 Stunden. Freitag ist der sagenumwobene Deadline Day. Wir bleiben natürlich für euch dran, bis da kommt der Flieger.
Ja, ich hoffe, man hört's.
Wir bleiben für euch dran bis Freitagabend 18 Uhr, wenn die deutsche Liste schließt. Und gehen jetzt in die Werbung, bevor wir uns mal diesen letzten 299,5, dreiviertel, 300 Folgen und allem drum und dran in aller Ausführlichkeit widmen.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
Da sind wir wieder und sprechen jetzt mal über 300 Jahre Podcast, hätte ich beinahe gesagt. Es sind nur 7 und ein paar zerquetschte. Christian, hättest du gedacht, dass wir mal hier ankommen, nach diesen ersten, doch recht unbeholfen zum Teil, wenn man heute die Folgen hört, wirkenden Gehversuchen damals im Herbst 2017? Hättest du es gedacht?
Nee, also man sagt das ja immer so, nein, hätte ich nicht gedacht, aber ich hätte es aber wirklich nicht gedacht. Und vor allem hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt nach 300 Folgen dann wirklich uns auch auf die Reise machen. Was wir, mal abgesehen von dem, was wir hier fabrizieren und mit all unseren Gästen, die wir schon hatten, mit all unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion, die auch immer mal wieder bei uns dabei sind, ist es ja auch schon spannend zu sehen, was für eine sportliche Reise der VfB in diesen 300 Folgen gemacht hat. Ne? Mit Abstieg, Aufstieg, mit Relegation, mit Legendo und jetzt eben der vergangenen Saison. Das ist schon krass, wenn man eigentlich sieht, wie viele Emotionen einfach auch der Fußball bietet. Das ist ja so, der Fußball. Und da werde ich ganz kurz philosophisch und möchte nicht so sehr wie Richard David Precht klingen, aber es ist ja schon krass, ne, dass das 300 Folgen, sagt man so leicht, aber in diesen 300 Folgen stecken ja wahnsinnig viele Emotionen, Freude, Enttäuschung, Jubel, Frust, Erleichterung. Und das ist ja das, was nicht nur für uns beide, die wir diesen Podcast jetzt seit ein paar Jahren machen, sondern hoffentlich eben auch für euch da draußen so ein Ding ist, wo ihr sagt, ja, da werden wir mitgenommen in unsere emotionale VfB-Woche. Und das ist was, wo ich mich halt besonders drüber freue, dass wir versuchen können, da so ein Stück weit Menschen dabei mitzunehmen.
Ja, also das ist vielleicht auch für mich das mit das Wichtigste, ja, dass wir euch da draußen so lange schon Spaß machen, sonst wird es das Ganze ja nicht mehr geben.
Genau.
Ja, wir machen das ja für euch und euer Feedback ist so toll, dass es keinen Grund gibt, damit aufzuhören, ja, und weiterzumachen. Abrufzahlen, wenn man jetzt mal ganz nüchtern das Ganze betrachtet, alles wirklich prima. Und deswegen machen wir es so gerne und machen jede Woche da, denken uns für euch ein gutes Programm aus, das eben diese VfB-Woche so gut es irgendwie geht, abbildet. Aber ich überlege, diese erste Folge, es war ein Spiel, entweder vor Köln oder nach Köln. Wir hatten unsere Kollegin Anna Röckinger, diese wundervolle Anna, bei uns mit in der Kabine, die mit uns das aufgenommen hat, weil sie kurz bevor sie zu uns gestoßen ist für den ersten FC in der Medienabteilung gearbeitet hat, hatte so einen kleinen Hennes dabei, glaube ich, mit so einem Plüschhennes, der blöken konnte. Und ihr hört die Anna übrigens heute noch regelmäßig in jeder Folge, denn die sogenannte Verpackung, also alle Jingles, alle Opener, Closer, die weibliche Stimme, die ihr da hört, das ist Anna. Ja, und begleitet uns bis heute. Ist schon stark irgendwie. Ich krieg echt Gänsehaut, wenn ich irgendwie da ein bisschen länger drüber nachdenke. Aber ja, und bemerkenswerte Aufnahmen beispielsweise gab, ja, in was für Settings wir das anfangs gemacht haben.
Vor allem bemerkenswert schlechte, teilweise auch was uns beide angeht.
Richtig.
Also es ist einfach so, wenn man in den sogenannten Giftschrank reingeht. Und so, ja. Ich glaube, wenn wir, das hast du, glaube ich, auch ein paar Mal gesagt, wenn ich jetzt irgendwie eine der ersten Folgen hören würde, ich sage, Alter.
Ja, ist ganz wild. Auch, also wirklich wild. Ja. Planlos. Als hättest du, also im Endeffekt hast du wirklich auch so angefangen, als hätte man zwei Leute und zwei Mikrofone irgendwie in den Raum gesperrt und jetzt macht mal. Und ja. So am Anfang wirkt es tatsächlich so. Oder? Wolltest du sagen?
Ne? Ja, ja. Und aber auch, wie man sich dann halt auch da im Laufe der Jahre entwickelt. Ja. Also, was hatten wir am Anfang noch in unserem Bullshit-Bingo? Felix Meisel schmatzt.
Ja.
So, das war dann das, sowas. Ja. Oder der Meisel, der schmatzt und der Publisher, mein Gott, der immer da mit seinen hier, der Boulevard.
Ja, aber echt.
Ja, gut, das habe ich nicht ganz losgeworden, aber trotzdem versucht, ja, haben auch wir da versucht, so gut es geht, uns immer wieder auch zu verbessern und drauf zu hören, was sagen uns die Leute, was spielen die uns zu. Ja. Oh nein, Felix hat das Bullshit-Bingo aufgemacht.
Jetzt gehen wir in Medias Res.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ihr werdet euch vielleicht noch daran erinnern, das Bullshit-Bingo, das es mal zum Ausdrucken gab. Wenn ihr uns das zurückspielt, sind wir, glaube ich, gut und gerne dabei, ein neues aufzusetzen. Mittlerweile gibt es, glaube ich, ein paar andere Punkte, die man aufführen könnte.
Schreibt uns gerne die Punkte, ne?
Also ja,
wenn ihr was habt.
Wenn ihr was habt, schreibt es uns in die Kommentare. Auf Spotify könnt ihr das zum Beispiel tun, aber auch einfach eine Mail schreiben. info@meinvfb.de. Was soll aufs neue Bullshit-Bingo drauf für die Saison 24-25? Dann mach mal eins für euch, logischerweise.
Da holt er aus.
Welche Aufnahme, welche von diesen 300 ärgert dich am allermeisten?
Welche mich ärgert?
Ja, ich habe eine, die ich wirklich, also wenn wir jetzt hier von Lowlights reden, ja, also von Dingen, die nicht gut gelaufen sind, Dann habe ich, kann ich klipp und klar eine Folge benennen, die mich bis heute ärgert. Und zwar so richtig.
Ich kann mir vorstellen, auf welche du raus willst. Ist es die Kuzmanovic-Folge?
Ja.
Weil die eigentlich ja tipptopp war vom Gespräch her, aber ja, die Technik uns da einfach einen Streich gespielt hat.
Wir haben da einen, oder Sebastian Hoeneß würde sagen, ein Learning mitgenommen. nämlich, dass wir nie wieder, wenn wir solche Aufnahmen, das haben wir seitdem auch nicht mehr gemacht tatsächlich, wenn wir solche Aufnahmen mit einem relativ prominenten Namen haben, dann nehmen wir auf jeden Fall einen Audio-Engineer mit, unseren Mari, der unsere Folgen schneidet und die Post-Production macht, einfach um sicher zu gehen, dass das Signal, das wir da produzieren, nachher auch sendbar ist. Ja, diese Kuzmanovic-Folge, die hört sich an, als hättest du einfach drei Leute in der Turnhalle gesperrt, ja, und sie würden an so einem Konferenzraumtisch sitzen, wie ich mit Atta in Hiroshima im Hotel. Da gibt's, kennt ihr vielleicht die Fotos, die wir damals gespielt haben. Da saßen wir in einem Besprechungsraum, der einst von Joe Biden genutzt wurde, bei irgendeinem G7, G8, irgendwas Gipfel. Und so in etwa hört sich das an, bei Kuzmanovic in der Küche, ja. Und du denkst halt echt so, was zur Hölle? Und ich weiß noch, wie wir nach Hause kamen, also nach Hause im Sinne von ins Büro und hören diese Folge ab oder hören das Tape ab und denkst, nein. Haben doch vorher noch schön große Videos gedreht mit ihm draußen auf seiner Terrasse, Infinity-Terrasse in, Hollywood Hills von Gelling, wo er wohnt. Und
das war aber geil, wie er da steht. Servus, ich bin's der Kuss. Ja,
ich bin's euer Kuzmanovic.
Also, Kuss war heiß. Ja, der hatte Bock und
gut. Hat mich auch deswegen so geärgert, weil ich natürlich, ich habe den als Spieler, ich habe den ja super gerne gehabt. Ja, ich war großer Fan und Verfechter von Kuzma Beste, auch wenn er nicht das geliefert hat, was alle sich von ihm erwartet haben in den Jahren, den er hier war. Jetzt mittlerweile ab und zu in der VfB Legendenelf zu bestaunen. Ja, wenn er Bock hat, kickt er mit. Wer mal also die alten Haudegen anschauen kann und er steht auf dem Spielberichtsbogen hingehen. Kuzma kann's noch.
Und leider erst angefangen, so richtig über Urs Fischer herzuziehen, als die Aufnahme fertig war.
Richtig, aber das ist auch richtig. Der damaligen, was hat er damals schon, Union-Trainer? Nee, war er nicht.
Doch, ich glaube schon,
Nein, auf jeden Fall, gegen Urs Fischer hat er noch so einiges auf Lager. Wenn er ihn mal antrefft und anspricht auf den Namen, dann wird er sprudeln wie ein Wasserfall.
Und wir sind ja wahnsinnig froh, dass wir nicht nur Meisel und Pavlic haben, sondern dass wir mittlerweile auch den Maler dabei haben.
Richtig.
Felix, gibt's für dich irgendwie irgendwas, wo du sagst, ey, Podcaster, das fand ich irgendwie bisher irgendwie besonders geil oder das fand ich besonders schlimm? Gibt's irgendwas?
Bei mir ist er noch ein bisschen besonders, weil ich kenne den Podcaster logischerweise viel länger, als ich dabei bin. Ich weiß gar nicht, wann ich das angefangen habe. Ich glaube, also wo wir bei Lowlights sind, meistens war ja Lowlights das Sport, über das ihr reden musstet. Also ich kann mich vor allem an Folgen irgendwann irgendwie Abstiegskampf 2019 oder so erinnern. Ich glaube, da habe ich es vor allem irgendwann richtig angefangen zu hören. Jetzt dann seit knapp zwei, irgendwie einen Monat weniger als zwei Jahren dabei mit den Einspielern und so Geschichten. Ich glaube, da war für mich oder hängt für mich vor allem immer die Kommunikation raus. Wenn die Einspieler raus waren, immer das abgenommen und passt und auf acht verschiedenen Sprachen das Danke von Christian bekommen, wenn ich irgendwelche technischen Daten wieder zwei Minuten reingesprochen habe. Und deswegen ein bisschen kürzer dabei, aber da war schon einiges dabei, und wie gesagt, auch aus meiner Hörerzeit.
Wir freuen uns auch voll, dass du echt bei uns jetzt dabei bist. Absolute Bereicherung, vor allem auch, was das technische Know-how noch angeht. Da sind wir beide noch nicht so.
Ja, die jungen Leute einfach. Ja, also ihr müsst alles, was ihr quasi auf diversen Social-Media-Kanälen seht, ist quasi Felix. Ja, also ich meine, klar, wir stehen oft vor der Kamera und machen irgendwelche YouTube-Aufsager für euch, aber die Produktion macht Felix. Ja, die ganze, also quasi der Instagram-Kanal von mein VfB, der könnte auch mein Felix Mahler heißen, ja, weil er einfach komplett Felix den bespielt. Ja, und man sieht anhand der Erfolge dieser Formate beziehungsweise Inhalte, dass anscheinend der junge Mann das schon ganz gut drauf hat und ein Gespür für Dinge, die uns beiden einfach abgeht, schon allein aufgrund unseres Altersunterschiedes, ist das ja, glaube ich, logisch.
Aber wenn wir schon bei Fauxpasen, ist das eigentlich der Plural von
Fauxpas?
Wenn wir schon bei Fauxpas sind, wie gerade bei Kuzmanovic, jetzt kann ich es ja verraten, die eine Geschichte, ich kann sie jetzt einfach erzählen.
Ja, bitte, Christian.
Boah, schöne Einleitung.
Wir werden euch natürlich nicht verraten, um welche Folge es sich handelt. Ja. Ne? Das,
nein, das müsst ihr selber rausfinden.
Das lässt
ich glaube, es wird niemand rausfinden.
Es gab eine Folge. in diesen 299 Folgen Podcast, da ist uns auch ein Malheur passiert. Und zwar sind Philipp und ich wie immer schön in der Aufnahme, nehmen das Ding auf. Und danach ist es dann immer so, gibt so ein kleines, so ein Chip, ne? Und den lädst du dann in so ein USB-Ding und das schicken wir dann dem Marian, damit er das dann zusammenschneiden kann. Und wie jede Woche, ganz froh, denke ich, ah, war doch eine ganz launige Folge. Schickst du dem Mari die Files und steck das Ding in den USB an und sehe so, ups, was ist da denn los? Nur eine Tonspur. Haben wir einfach vergessen, den Publish mit aufzunehmen. Das heißt, wir hatten quasi anderthalb Stunden Podcast, aber wir hatten nur Philipp Meiser als Tonspur. Man hat so,
und das will wirklich keiner hören.
man hatte, also es war nicht brauchbar. Ich habe dann Mari geschrieben, kriegst du das irgendwie vielleicht aus Meisels Tonspur rausgefiltert, irgendwie verstärken? Ich sage, keine Chance. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Ja, entweder ihr geht beide nochmal in die Aufnahme und macht das ganze Ding nochmal von vorne, oder Christian, du gehst in die Aufnahmekabine und sprichst einfach deine Parts nochmal ein. Gesagt, getan. Ich bin also tatsächlich noch am selben Nachmittag, während...
Es war sofort umgehend, nachdem...
Ja. Ich durfte dann dank Maris Hilfe, konnte ich noch ein bisschen so im Hintergrund hören, was ich denn da so inhaltlich gesagt habe. Und habe mich dann in diese Aufnahmekabine reingestellt, die übrigens bei uns im Pressehaus ein Stück weit gläsern ist. Das heißt, ja. Menschen, die in den Büros nebendran arbeiten, die sehen zumindest die Menschen, die da drin sind und die miteinander sprechen. Und ich habe mir sagen lassen, das sah schon ganz schön dämlich aus, wie ich da alleine in dieser Aufnahmekabine gestikuliere, tue, spreche. Und es ist ja nicht so, ich kann ja nicht einfach monoton irgendwas rein. Ich muss ja einen Dialog nachahmen. Ja. Ja, ich muss sagen, Philipp, das hast du aber lustig gesagt. Ich muss das ja auch abnehmen, was du so sagst. Und es hat lange gedauert. Es war nochmal 2,5 Stunden, weil das Ganze verzögert sich dann nochmal.
Ja.
Marian Hepp, ich ziehe alle Hüte, die ich habe bis heute, hat das wirklich geschafft. Beide Spuren, die er dann nicht von dem Timecode, so nennen wir das, ne? Also von der Zeit, in der das Gesagte drauf ist, konnte er nicht 1:1 drüberlegen, sondern musste immer gucken, welche Lücke füllt der Pavlic jetzt und wo kommt das jetzt rein. Und das hat auch er gemacht, das hat uns viel Arbeit gekostet, aber am Ende ist ein Produkt rausgekommen. Also es, ganz ehrlich, es ist die größte Fake-Shit-Show in der Geschichte.
So sieht's aus. So sieht's aus.
Aber
das will was heißen.
Man hört. Ich hab dann ein paar Leuten die Probe aufs Exempel geschickt, hab gesagt, sag mal hier, die Folge fällt dir irgendwas auf, und es ist tatsächlich keinem aufgefallen. Das ist schon
krass. Wir machen ein Spielchen draus. Wenn ihr meint, diese Folge definieren zu können, ja, dann schickt uns doch bitte einen Kommentar oder eine Mail, info@meinvfb.de, welche Folge der letzten 299 meint ihr, war das, die Christian quasi nochmal komplett nachvertonen musste. Und ich kann euch versprechen, es war wirklich ein Spektakel, eben dabei zuzusehen durch diesen Glaskasten da. Es war fantastisch. Das war, aber was, die ist tatsächlich, verstehe ich, und es gab noch eine, die in die ähnliche Kategorie fiel, ich weiß gar nicht mehr welche, aber auch schon, liegt bestimmt 70, 80, vielleicht sogar mehr Folgen zurück. Wo gar nichts drauf war. Weißt du noch?
Ja.
Wir haben eine Folge produziert, da haben wir einfach 60, 65 Minuten lang einen richtig guten Flow gehabt, haben uns wie üblich um Kopf und Kragen geredet, haben alles abgehandelt, was wir abhandeln wollen, haben uns nachher noch High Five gegeben, so von wegen, boah, geil, heute war es aber mal richtig gut, ey. Haben uns beide schön einen auf uns selber gekeult, und dann ist das Tape einfach leer. Ja. Und gar nichts drauf.
Die Sache ist
einfach nichts drauf. Es war einfach, der Meißel hat vergessen, entweder habe ich vergessen anzuschalten das Aufnahmegerät, oder die Kabel waren nicht. Irgendwas war, jedenfalls hatten wir überhaupt nichts, nicht mal eine Silbe der letzten 65, 70 Minuten auf Tape, und mussten alles neu machen.
Und die Sache ist ja die, Philipp, du sagst ja immer, wir sind, wie sagst du, Brother from a different mother. Und
ja,
so. Also wir sind uns ja schon wirklich in vielen, also wir verstehen uns blind und sind uns in sehr, sehr vielen Punkten total ähnlich. Aber das ist so eine Kleinigkeit, die uns so ein bisschen unterscheidet. Wenn nämlich so eine Situation passiert, bist du dann sehr schnell so ein bisschen der fatalistische Typ und sagst so, jetzt ist halt so, jetzt haben wir halt nichts, jetzt gehen wir es halt nochmal neu aufnehmen. Ich will erstmal eine halbe Stunde alles zerstören. Und will erstmal auch mit jemandem reden und will mich jetzt dann auch erstmal einfach ärgern.
Ja. Und auf den Arm. Und dann geht's
genau, und dann geht's, genau. Und aber auch das haben wir alles hingekriegt. Aber es war nicht nur Pleiten, Pech und Pannen. Ich glaube, das können wir schon auch sagen, wir hatten auch schon coole Folgen. Ich finde, wir hatten halt auch schon tolle Gäste.
Ja.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber beispielsweise, dass wir mit einem Jakob Johnson in Foxborough sprechen, dass Wahrscheinlich wird für dich auch der Besuch im Harlachinger Jagdschloss bei Felix Magath wahrscheinlich auch ein Highlight gewesen sein,
absolut,
oder?
Absolut, absolut, ja. Absolut.
Vor allem, weil Felix Magath, das war dann so ein Moment, also für die von euch, die es vielleicht nicht gehört haben, könnt ihr jederzeit nachholen. Das ist eine Spezialfolge. Ist
auch schon fast wieder ein Jahr her, nämlich anlässlich des Jubiläums 20 Jahre Manchester United Spiel, genau. 1. Oktober 2003. Der ist ja bald wieder, ne? Dann kam es ja wieder vor, die Folge.
Und die, aber, wird,
ja.
Die wird immer noch lobend erwähnt, ne? Immer wieder, wenn es so Vorschläge kommen, hol doch mal den Schreck mit dem, weil die Magath-Folge war so gut. Also die kam echt richtig gut an.
Ja, und das war auch so, weil das glaube ich auch, weil Philipp und ich auch genau diese Generation sind, die von diesem Manchester-Spiel so, das war einfach ein Spiel, das prägend war für uns auch als VfB-Begleiter und Fans. Und dann eben mit dem Trainer aus diesem Spiel zu sprechen, für ihn sozusagen nach München zu fahren und sich mit ihm dort zu treffen. Er trinkt da seinen Tee. Und der Moment, in dem ich gewusst habe, das wird cool, ist, als er tatsächlich kein Problem damit hatte, dass wir uns duzen. Weil ich hätte sogar, ihr hört das bestimmt auch, wenn wir Gäste haben bei uns, ich glaube mit 99,9%, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal irgendjemanden gesiezt haben, aber wir duzen eigentlich alle unsere Gäste. Das wird natürlich vorher dann besprochen, da hat niemand ein Problem. Und ich habe gedacht, Felix Magath, nee. Aber da hätte ich auch kein Problem damit, wenn wir uns siezen. Aber als wir ihm dann das Du vorgeschlagen haben, hat er sofort gesagt, ja klar. Und da habe ich gewusst, der Herr ist wirklich bereit, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das hat er dann auch getan.
Es war tatsächlich auch so eine dieser Folgen, wo du gemerkt hast, oder wo halt der Gast aufgeht, sozusagen. Ja, aber die ersten 5 bis 10 Minuten sind ein bisschen schwierig, so ein bisschen abtasten. Ist ähnlich wie auf dem Fußballplatz. Ja. Und dann kommt irgendwann dieser Klickmoment und er geht auf, also im Sinne von, er hält sich nicht zurück, sondern fühlt sich wohl und dann kommt meistens was sehr, sehr Gutes bei raus. Das war definitiv ein Highlight. Ich fand aber zum Beispiel auch unsere Live-Veranstaltung mit Werle und Wohlgemut fand ich ein Highlight, weil es einmal natürlich aufgrund der Qualität der Gäste, aber auch das Setting zum ersten Mal Live-Aufnahme vor Publikum, 150 Leute, Hospitalhof, hätte man vielleicht optisch besser lösen können, das ganze Thema, ja, aber inhaltlich war das richtig gut. Ja, das ist auch uns so zurückgespielt worden, auch von den beiden Protagonisten übrigens. Ja. Mhm. Also von Werle und auch von Wohlgemut, die am Anfang auch nicht so genau wussten, auf was sie sich da einlassen, mit uns zwei Verrückten auf die Bühne zu gehen. Aber es wurde halt eine runde Geschichte. Und das ist was Schönes gewesen. Ja, Jacob Johnson auch da. Kannst du dich noch erinnern? Dass plötzlich seine damalige Lebensabschnittsgefährtin halbnackt in dem Raum stand, in dem wir aufgenommen haben. Weil der hatte sich so eine kleine Podcast-Kabine gebaut in seinem Zuhause in Foxborough, wo er halt seine Aufnahmen dieser Art, er macht ja einige, nicht nur mit uns logischerweise, gemacht hat. Und anscheinend war draußen kein Schild angebracht, bitte nicht stören jedenfalls.
Und wir haben auch lange gesprochen und ich glaube, irgendwann war es dann irgendwann nicht mehr. Es ist halt so.
Ist da plötzlich eine Dame im Bild, weil wir hatten natürlich Bild mit dabei, ohne dass wir es nachher veröffentlicht haben, logischerweise.
Sag bloß. Ja, ja. Nee, aber das sind natürlich so die Momente, die kriegt man dann natürlich, das sind dann so diese Behind the Scenes oder diese witzigen Momente, die immer wieder passieren. Und viele Grüße an Jakob, jetzt neuer Franchise, bei der unter Vertrag ist, glaube ich, direkt wieder mit dem VfB-Trikot, glaube ich.
Ja, Riesentyp. Ja, richtig stark.
Riesentyp, also dem drücken wir die Daumen, dass es läuft und vielleicht haben wir dann wieder mal die Gelegenheit.
Und macht jetzt Yoga, bin ich auch seit ein paar Monaten großer Fan, bewege meinen Kadaver meistens morgens auch auf der Matte, um ihn überhaupt arbeitsfähig zu bekommen. Sieht bei mir natürlich ein bisschen anders aus, wie bei dem 120 Kilo Muskelpaket, aber herzliche Grüße, viel Erfolg diese Saison, wird notwendig sein, ist glaube ich nicht unbedingt eine Top-Truppe, für die er da jetzt spielt, aber das ist ja egal, Hauptsache er spielt. Und wenn wir schon bei Spielen sind, fällt mir auch noch ein Highlight ein. Wir reden ja immer von 300 Podcast-Folgen, aber es gibt ja eigentlich viel, viel mehr. Wir haben ja natürlich ein paar Spezialfolgen gemacht, zum Beispiel diese Serie mit den Ultras von Kommando Cannstatt, die Doppelfolge mit Ari Hahn zum UEFA Cup Endspiel oder den Endspiel 89. Aber wir haben auch ein paar Folgen gemacht, die, glaube ich, heute noch irgendwo zu finden sind, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Die nannten sich das Dacia-Duo. Erinnerst du dich?
Boah. Ich erinnere mich noch dran, weil wir sitzen ja hier in Kroatien das Dacia Duo anlässlich der WM 2018, die aus deutscher Sicht jetzt sportlich nicht so erfolgreich war, aber aus kroatischer Sicht natürlich unvergessen bleibt. Das war so ein Podcast, den wir gestartet haben, anlässlich der WM 2018, um da so ein bisschen die Leute mitzunehmen. Ja gut,
Wir haben zwei Fehler gemacht damals. Wir haben einmal das nicht auf die Spitze getrieben und sind täglich mit was rausgegangen, was wir, glaube ich, mit uns zwei Verrückten auf jeden Fall hinbekommen hätten, täglich 15 bis 20 Minuten, 30 Minuten über den WM-Betrieb in Russland zu sprechen.
Ich hätte auch über Saudi-Arabien gegen Ägypten gesprochen.
Richtig, so ist es nicht. Man sieht ja zum Beispiel an Zeigler und Köster, wie gut das laufen kann. Ja, die haben ja jetzt während der Europameisterschaft da echt einen rausgebrannt. Ja, und es waren, also ich habe das durchgängig gehört, ich fand das auch wirklich angenehm, auch wenn man ihn teilweise angemerkt hat, dass es schon spät ist oder früh, so ähnlich wie bei uns jetzt. Ja. Der eine oder andere war, glaube ich, an ein oder anderen Aufnahme nicht mehr nüchtern. Auch das kennt man aus unseren Folgen, wenn man genau hinhört, war das auch schon mal der Fall. Aber worauf ich hinaus wollte, der Hauptfehler war, wir haben das nicht über den Mein VfB-Feed gespielt, wo schon ihr ja wart, die ihr uns immer hört, die ihr loyal unsere Hörerschaft bildet seit so vielen Jahren. Und wir haben das nämlich versucht, einen neuen Kanal aufzuziehen. Und das war der Fehler. Wir haben einfach die Leute nicht dahin bekommen. Ja? Trotz dessen ist, dass wir als Medienhaus ja eine gewisse Reichweite haben und eigentlich gewisse Kanäle haben, um das schaffen zu können. Das ist uns nicht gelungen. Dementsprechend haben wir, glaube ich, aufgehört mit Toni Kroos' Tor gegen die Schweden, so ungefähr. Ja? Also als dann Feierabend war für Deutschland.
Ja, Korea war da noch. Schweden war ja so der Lichtblick.
Ja, ja.
Und dann war Korea.
Ja, ja. Es gab, glaube ich, 5 Folgen insgesamt von diesem Dacia-Duo. Auch schön unser beider Rüben in so Matroschka-Figuren rein gefotoshoppt und so. Ist großartig.
Ich weiß noch,
also wenn er mal auf die Suche geht, dann viel Spaß, wenn er das
für findet. Für Connoisseure.
Boah, guck mal.
Das könnte eigentlich auch jedes Bingo von euch.
Ja,
stimmt. Connoisseure.
Für Connoisseure. Ja. Dacia Duo, wo damals alle gesagt haben, boah, Riesenname, ne? Dacia, Russisch für das Haus, Dacia, was für ein Name, eine Alliteration ist es auch noch. Am Ende war es halt irgendwie so, naja.
Am Ende und ich weiß noch, aber
letzter Punkt noch, wir am Anfang, als wir dann zu Beginn unseres Podcast damit auch innerhalb der Redaktion rausgegangen sind, gesagt haben, pass auf, wir versuchen das jetzt, VfB-Podcast, und wir nennen ihn Podcast.
Ja.
Da kamen Leute, what? Die den Wortwitz, wenn es denn einer ist, auch nicht ganz verstanden. Was ist denn das für ein Name? Und da muss ich sagen, fühle ich mich im Nachhinein bestätigt und glücklich, dass auch dieser Name, weil auch sowas ist da manchmal wichtig, Podcast auch innerhalb der VfB-Fans so ein geflügeltes Wort ist. So, ich habe den Podcast gehört.
Ja.
Und das freut mich ehrlich gesagt, dass man so sagt, guck mal, da gibt's nicht nur uns, sondern auch viele andere sehr, sehr, sehr gute Podcasts rund um den VfB, die auch sehr kreative Namen haben teilweise und dass eben der Podcast als Teil dieses Portfolios angenommen wird und wahrgenommen wird und auch von den Fans dann auch als Quelle hergenommen wird beispielsweise, weil wir sind ja kein Fan-Podcast in dem Sinne, wir halten es mit dem VfB, wir freuen uns, wenn er gewinnt, wir ärgern uns, wenn er verliert, aber wir haben natürlich auch den journalistischen Anspruch, vor allem den journalistischen Anspruch und dass da auch Menschen sagen, guck mal, und da habe ich das mitgenommen, da wird versucht, das Ganze möglichst auch aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten, das freut mich persönlich ganz besonders.
Das ist, dem ist nichts hinzuzufügen, Christian.
Auf die nächsten 300.
Auf die nächsten 300, vielleicht das hinten raus noch. Wir haben ein bisschen was vor. Ja, also ihr merkt ja jetzt schon eigentlich, dass so die Taktung hat ein bisschen zugenommen. Nicht nur beim Podcast. Da wird's erst so richtig in die Vollen gehen, wenn dann durchgängig englische Wochen anstehen. Ja, also mit dem Champions League Auftakt. 17., 18., 19. September werdet ihr uns zweimal die Woche hören. Ihr werdet näher oder wir werden näher dran sein an den Spielen, aktueller, dafür ein bisschen kürzer und kompakter. Also wird sich in eurem Feed bemerkbar machen. Wir wollen weiterhin Special Interest Themen mit entsprechendem Ornat aufziehen. Also wenn wir besondere Gäste haben oder ein tolles Thema, dann gibt es weiterhin Folgen, die Spezialfolgen dann sind, die vielleicht dann aber auch hinter einer Paywall landen müssen, weil wir auch natürlich in der ja, Geld verdienen müssen. Es ist einfach so. Ja, also wir können das nicht alles dann immer frei rausgeben. Ihr bekommt dafür aber über die uns anderen Kanäle jede Menge mehr Stuff als bisher. Das heißt, Videos auf YouTube ist schon extrem mehr geworden, wird noch mehr werden. Wir können euch schon mal eine kleine Veranstaltung anteasern, die es zum Champions League-Auftakt geben wird, eine Talkrunde. Details folgen. Wir sind am Überlegen, ob wir sowas wie ein Themenfrühstück machen, ja, zu den Champions League-Spieltagen, dass es morgens immer so ein kleines Update gibt aus unseren Redaktionsräumen. Und es gibt natürlich Footage von vor Ort, denn wir werden zu den Spielen reisen, werden da für euch vor Ort sein und natürlich dort auch entsprechend produzieren. Und Felix, der guckt schon ganz nervös dahin am anderen Tischende, weil er schon mit dem Handy in der Hand guckt, ob der nächste YouTube-Release auch klar geht. Was steht an? Ja, wahrscheinlich schon draußen, wenn ihr diese Folge hört, logischerweise. Aber was kommt als nächstes, Felix?
Die 90+3, die haben wir jetzt schon mal vorgeplant. Die sind schon draußen, wenn der Podcast dann erscheint heute Mittag, hat der gute Gregor noch nachts aus Preußen mit Lichtern aus dem Hintergrund gemacht, was ich auf dem Handy habe. Und das wurde mir schon so ein bisschen als Aufgabe gegeben davor. Tipp mal, wir haben ja jetzt Release-Datum Oktober 2017. Wie viele Trainer hat der VfB in eurer Podcast-Zeit beschäftigt? Und ich sag mal, es ist vor allem ein Interimstrainer dabei. Ich glaube, der hat wahrscheinlich nicht mal ein Spiel gemacht, aber ist auch aufgelistet. Den nehmen wir mal auch noch offiziell mit rein.
2017, 7 Jahre, 7, 8 Jahre, Halbwertszeit.
Das Wichtigste ist, dass die TB Röth-Legende Teil von Korkut dabei war.
Ich sag 10. Mit allen, also mit...
mit dem besagten, Interimstrainer.
Ich sag 12.
10 sind genau richtig.
Boah, stark.
Boah, ist aber durchziehen.
Bitte auf, bitte, bitte, bitte.
Einmal,
bitte.
Bitte, alle Namen einmal.
Hannes Wolf.
Ja.
Teil von Korkut.
Yes.
Dann dieser Interimstrainer, meine ich, niemand ein Spiel gemacht hat, Andreas Hinkel.
Dieser eine Andreas Hinkel, ja.
Dieser eine Andreas Hinkel, der Cristiano Ronaldo
nur seine Rolle als Interimstrainer.
Er hat tatsächlich kein Pflichtspiel gemacht. Ja.
Ich meine, also,
wir haben ein Testspiel gemacht in der Zeit, wo er da war, aber
ich erinnere mich, das war, dass ich da einmal zum Spielersatztraining am Tag nach dem Wechsel gegangen bin. Das war dann Sonntagvormittag, völlig verregnet in Bad Cannstatt, als Andreas Hinkel dann dieses Training geleitet hat. Das ist einer der wenigen kurzen Auftritte, ist richtig.
Ja. Hier steht Oktober 2018 bis Oktober 2018.
Ja.
Dann natürlich Legende Markus Weinzierl, ganz klar. Oh, was ist jetzt das Campusleiter bei den Bayern? Irgendwie sowas in die Richtung?
Ja, geworden, was auch immer. Solche Leute fallen immer wieder auf die Füße, dann kann man machen, was man will.
Danke für das 0-6 in Augsburg.
Ja, herzlichen
Jetzt wird es wahrscheinlich für die meisten ein bisschen präsenter wieder. Nico Willig, Tim Walter, Pellegrino Matarazzo, Michi Wimmer, auch, sag mal, Interimstrainer, Bruno Labbadia und jetzt dann Sebastian Hoeneß. Und dann, ich glaube, da kann man, da war jetzt mal so spontan, ich glaube, da kann man schon sagen, dass aktuell der beste Trainer noch im Amt
zumindest
ist.
Zumindest was den Punkteschnitt
angeht. Aus dem Podcast statt dran, aus der 300 Podcast
statt vor. Ja, da war noch die ganze Zeit. Hey, Tim Walter, diese legendäre, das war auch erst vor kurzem, glaube ich, letzte Woche Freitag hat sich's gejährt, dieses legendäre 0-0 bei Erzgebirge Aue, wo er auf der Pressekonferenz erst den Spruch gebracht hat von wegen, ich habe gedacht, meine Frau pfeift.
Oh ja, stimmt.
Weil die pfeift, die ist auch immer für die mit den schöneren Trikots.
Und dann hat er aber auch einen Elfer kriegen
dann können. Da hat Borna Sosa den Elfer nicht bekommen, irgendwie.
Und gelb-rot.
Genau. Und dann ist die Pressekonferenz mehr oder minder abgebrochen worden. Und in den Katakomben dahinter hast du gehört, wie es da noch richtig zur Sache geht. Denn Aue hatte irgend so einen Interimstrainer auch, so ein junger Kerl aus dem Nachwuchs, der hat sich halt überhaupt nichts gefallen lassen von einem Tim Walter. Und dementsprechend ging es da hoch her. Der Güne Schäfer und der Tobi Herbert, die da auch mittendrin waren, Güne Teambetreuer und Tobi Herbert, der Pressechef, die haben mir danach recht bildhaft erzählt, wie es da in diesen Katakomben zugegangen ist. Da war es echt kurz vor jetzt Shepherds und zwar richtig. Ja, und ja, das war phänomenal. Das oder war auch, also bitterer Abend, aber doch auch irgendwie prägend, dieses unter Nico Willig, das Rückspiel an der alten Försterei.
Wo wir uns getroffen haben im Flieger am nächsten Tag und direkt gemeinsam ins Pressehaus gefahren sind, um die Saisonabschlussfolge und den Abstieg zu moderieren.
Das war so aufwühlend, dieses ganze Thema. Ich weiß noch, ich saß in der alten Försterei auf dem Boden vor dem Presseraum, um mich rum, kompletter Wahnsinn, Champagner duschen, Jubel, logischerweise Aufstieg und so weiter. Und ich saß da auf dem Boden im Schneidersitz und hab halt noch die letzten Texte und Sachen geschrieben. Verrückt. Und dann war das so, das hatte ich so mitgenommen. Ich war mit dem Kollegen Hinrichsen, der Heiko, wir beide waren das, wir konnten nicht schlafen. Also wir sind dann einfach erst versucht, ins Hotel zu gehen, haben wir gemerkt, es funktioniert nicht, haben uns dann auf in irgendeinem Späti jeder 4 Kanülen auf die Hand gezogen, haben uns irgendwo in Köpenick auf den Platz gesetzt, auf dem Marktplatz und haben uns dieses Spiel nochmal durch den Kopf gehen lassen, inklusive die 4 Staropramen und dann war
diese Folge schon wieder sehr bierlastig.
Ja, aber es ist richtig, sie ist sehr bierlastig. Aber ja, war einfach, also das werde ich nie vergessen. Diesen Abend werde ich nie vergessen. Diesen Abend mit, wo ich weiß noch, du sitzt in der alten Försterei, sitzt du, ist der Pressebereich zur Waldseite hin. Also du sitzt nicht wie sonst, ist es in Stadien meistens so, dass du Höhe Mittellinie irgendwo bist. Da bist du versetzt von der Mittellinie links davon und ist ganz nah an der Waldseite. Dieser Freistoß von Dennis Aogo, der war quasi direkt vor meinen Augen, also die direkte Sichtlinie. Und ich sage noch zum Heiko, der sitzt, schon beim Anlauf habe ich gemerkt, der sitzt. Und dann folge ich mit den Augen dem Ball und plötzlich sehe ich den González da stehen. Und dann konnte ich einfach nichts mehr sagen und habe nur noch gehofft, dass es irgendjemand übersieht. Aber es wurde natürlich nicht übersehen, logischerweise. Aber ich war sprachlos für über eine Minute. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Wird das Ding aberkannt. Spiel gegen aus, wie ihr wisst.
Als man noch mit 2 Unentschieden absteigen durfte.
Ja, genau.
Als wobei es am Ende verdient war. Also daran ist nicht gescheitert, dass sie überhaupt Relegation spielen durften, war ja schon der helle Wahnsinn.
Das war übrigens dann auch der Abend, an dem Philipp Meisel beschlossen hat, künftig gehe ich in Urlaub, wenn der 34. Spieltag um die Relegation ansteht. Ja,
stimmt, ich bin danach 2 Jahre lang nicht mehr im Saisonfinale im Dienst gewesen. Bin immer früh in Urlaub gefahren.
Was dafür gesorgt hat, dass meine Wenigkeit glücklicherweise mit dem geschätzten Kollegen und Freund Steffen Görsdorf, schöne Grüße nach Berlin.
Ja, liebe Grüße.
Die Legendo-Folge machen durfte. Ja. Also sozusagen das Roundup nach der Saison, aber nach diesem Wahnsinnsmoment, den mein Laptop nicht überlebt hat, aber das sind die Folgen, die machen auch Spaß, das merkt man ja auch bei uns. Man merkt gerade auch, Felix, schade, dass ihr jetzt den Philipp nicht sehen könnt, aber da ziehen sich wirklich alle Gesichtsmuskeln und sonst was. Es ist auch für uns in der Zeit, auch mit den Abstiegen, und ich weiß noch, wie ich damals abgeledert habe über irgendwelche, dieser Scheißrasen in St. Pauli, und verlierst du 1-0 in Osnabrück und dieser Drecksfußball dort. Ja. Nach all diesen Tälern, die auch wir durchschritten sind, und ich gebe das offen zu, das ist auch für uns dann auch manchmal dann einfach schon körperlich belastend, teilweise dann jede Woche so eine Niederlage irgendwo in der zweiten Liga oder im Abstiegskampf durchzudiskutieren, dass wir dann eben jetzt wirklich auch in der vergangenen Saison vor allem so einen wilden Ritt mitmachen konnten mit dem VfB und der Vizemeisterschaft. Das zeigt dann auch, und das hat mich persönlich für uns natürlich gefreut, aber vor allem natürlich für die Fans da draußen, die wirklich, ja, wo man einfach nur sagen kann, nach all der Scheiße geht's auf die Reise, weil das wirklich auch diese Emotionen widerspiegelt. Und nur wer diese Scheiße miterlebt, mitgefühlt, durchgemacht hat, der weiß auch, das jetzt zu schätzen gerade.
Ja, das war genau das Gleiche. Das habe ich, glaube ich, auch gestern drüber gesprochen gehabt, kurz. Das Relegationsspiel habe ich damals auch, also Hinspiel gesehen, logischerweise, Dauerkarte im Stadion. Und das Rückspiel, da hatten sie Public Viewing gemacht. Public Viewing in der Kurve, die war auch voll. Da habe ich einen Abstieg gesehen, das Legendotor gesehen und jetzt dann irgendwann die Champions League klar gemacht, also offiziell klar gemacht für den VfB nach dem 3-1 gegen die Bayern. Da ist es schon sehr, sehr viel passiert.
Und übrigens, ich finde, das kann man an der Stelle auch erwähnen und sollte man und muss man. Und es ist zwar ein trauriger Anlass, Christoph Daum, der am vergangenen Wochenende leider verstorben ist, der Meistertrainer von 1992. Auch über ihn hatten wir ja vor ein paar Monaten zumindest mal eine Folge, in der wir nicht mit ihm direkt gesprochen haben, aber viel, viel über ihn und doch die Reise, die er beim VfB hatte, nochmal mitgenommen. Ja. Ist eine Dokumentation da erschienen, bei Sky, glaube ich, war es.
Wir konnten, glaube ich, Auszüge auch reinschneiden in die Folge. Fall,
Für mich und deswegen auch interessant, weil als Felix gerade die ganzen Trainer vorgelesen hat und da habe ich dann schon direkt gleich wieder gemerkt, so, wer ist eigentlich so der Trainer, der für dich nicht jetzt nur in diesen 300 Folgen, sondern generell ganz, ganz prägend war. Da ist Christoph Daum bei mir sehr weit vorne. Ich würde sogar sagen, ganz vorne. Das ist unsere Kindheit gewesen, Philipp.
Läuft bei mir wie bei Flo Wirtz, Daumen auf die 1. Ja? Und zwar, dann kommt lange nichts, ehrlich gesagt. Ja, das waren für mich die Jahre, wo es endgültig um mich geschehen war, wenn man so möchte, was den Club angeht, weil ich fange gleich an zu heulen. Ey. Das war wirklich, also der Typ, den jede Woche zu sehen in seinem Ballonseide-Anzug da und dann diese Mannschaft, die ja mit sicherlich nicht die sportlich beste war in dieser Saison, die erste gesamtdeutsche Saison, ja, die erste und einzige bisher mit 20 Mannschaften in der Bundesliga, wird auch nie wiederkommen. Und die gewinnen das, die ziehen das, obwohl die Frankfurter so viel besser waren und Woche für Woche einen Fußball dahingelegt haben, wo du der echt mit der Zunge geschnalzt hast. Ja, Yeboah, Uwe Bein, da war richtig Dampf dahinter. Aber der VfB hat es gemacht und es hat viel mit Daumen zu tun gehabt, der ein Unfass, jedes Wort wie ein Blitzschlag, wenn der Pressekonferenzen gegeben hat, hast du, danach wärst du für den durchs Feuer gegangen. Mhm. Ja, also da hätte ich kein Problem gehabt, barfuß rückwärts über Scherben zu laufen mit dem Adler in der Hand oder was weiß ich, keine Ahnung. Also, das war für mich der Trainer, der den VfB über Jahre hinweg ausgemacht hat, obwohl er eigentlich nur 3 Jahre da war. Ja, ist ja nicht die allzu lange Zeit insgesamt gewesen, aber eben eine sehr, sehr prägende und für mich als Heranwachsender, echt schon, der entscheidende Punkt, der es ausgemacht hat, dann zu sagen, hey, das ist der Club, mit dem ich es gerne halt und der mich dann auch irgendwo hierher gebracht hat. Also in dieses Airbnb hier in Troge in der Altstadt, dieser Weg hat auch sehr viel mit Christoph Daum zu tun.
Christoph Daum ist der Grund, warum wir auch Fußball lieben. Vor allem auch du und ich. Und das ist wirklich so, wenn man so drüber nachdenkt, begann all das damit, dass du als kleiner Steppke zum ersten Mal ins Stadion gehst, mit deinem Papa an der Hand und da diesen Fußball siehst und dann als Sahnehäubchen sogar noch Meister wirst, ja, was ja dann nochmal was ganz Besonderes ist. Aber generell, ich habe Christoph Daum, ich habe leider seine Kölner Zeit nicht mitbekommen, da war ich noch zu klein, aber dann vor allem auch danach in Leverkusen und was da auch, ne, der Beef, den er hatte und mit Uli Hoeneß und der war sich für nichts zu schade, ist keinem Konflikt aus dem Weg gegangen.
Schade, dass das nicht geklappt hat damals. Ich habe ihn angefragt gehabt und hatte Kontakt, aber er war halt zu schwach, um mit uns eine Folge aufzunehmen.
Ja. Aber weißt du was, um das auch noch zu sagen, ich bin ja jemand, der dann wirklich, der auch nicht nur ganz fest dran glaubt, sondern weiß, dass nichts umsonst passiert im Leben. Und da sind wir wieder dabei, wie der Fußball sinnbildlich fürs Leben steht. Und dass Christoph Daum jetzt in diesem Sommer dann noch miterleben konnte, wie Bayer Leverkusen tatsächlich Meister wurde und im Stadion war, mit Rainer Kallmund und allen, die damals auch schon maßgeblich dabei waren, das freut mich dann tatsächlich wahnsinnig.
Absolut.
Und wir werden Christoph Daum niemals vergessen.
So ist es. So ist es. Hat sich ein schöner Kreis für ihn geschlossen. Und da hat, glaube ich, auch in einem seiner letzten Interviews gesagt, ich bin glücklich und zufrieden, ich kann jetzt sterben. So, das
der ganze Umgang sowieso auch mit der Doku und was er eben auch für ein Mann war. Ich kann dem beipflegen, das war noch lang vor meiner Zeit, 1992. So meine ersten Schritte war dann quasi Armin Fee. Es war auch Meisterschaft 2006, 2007, meine ersten Spiele 2006, war glaube ich das erste Mal. Aber aus meiner Sparte aus kann ich auch sagen, selbst irgendwelche Fußball-Talkshows oder Talkshows generell, wo ich es nicht groß Lust habe, die anzuhören, wenn ich wusste, da sitzt ein Daumen mit drin, ey, dann hörst du es mal an. Das Gleiche ist auch bei dem Magath, das sind so ein paar Unikate, ein Stevens, wenn die irgendwo sitzen, höre ich es mir trotzdem an. Und auch von meiner Familienseite aus und so, auch da Daumen oft ein Thema gewesen, die 92er Meisterschaft, Buchwald, an Radiokonferenzen, so, da gibt es immer noch Gänsehaut, wenn davon berichtet wird. Also, wie gesagt, ich kann es nicht komplett nachempfinden, weil ich nicht dabei war, aber das wirkt schon immer noch nach, auch selbst bei Leuten, die nicht dabei waren.
Puh, ja, okay. einmal durchschnaufen, Tränchen aus dem Auge wischen und rausgehen aus dem Part mit dem Hinweis darauf, dass das, was Christoph Daum damals mit dem VfB nicht geschafft hat, nämlich Champions League zu spielen, ist jetzt wirklich Realität. An diesem Donnerstag, 18 Uhr, wird in Nyon ausgelost. Zum ersten Mal mit einem neuen computergestützten Verfahren. Es werden keine Lose mehr gezogen, Christian.
Ja, ich finde das schlimm. Echt. Das ist für mich, das gehört für mich immer dazu. Ganz, ne, jahrelang immer geschaut. Giorgio Marchetti und damals Gianni Infantino, der UEFA-Generalsekretär damals war, die beiden die Lose ziehen und dann kommt Marchetti und holt das Los raus und sagt, FC Internazionale. They will play the first leg at home and now we will look against whom they play. VfB Stuttgart. Wird leider nicht passieren in der Form.
Nein. Da habe ich auch mal reingefotoshoppt, habe ich euch dabei mit so einer Grafik. Ja. Aber ein Los gezogen wird doch, glaube ich, noch, oder? Also die ziehen schon den Verein und danach macht der Computer den Rest. Also vielleicht haben wir dieses legendäre Bild mit der Kugel auf jeden Fall, oder?
Und genau deswegen, glaube ich, machen sie es, dass sie quasi verewigt. Ein Los ziehen, damit auch die ganzen Fotoagenturen zumindest einmal wirklich ein Los in Papierform mit dem Vereinsnamen haben.
Auf neue Vorlage bis Februar.
So, und dann wird halt der Rest ausgelost. Aber wir nehmen es, wie es kommt.
Wir nehmen es, wie es kommt und wir werden es für euch live begleiten. Und zwar live. Also wirklich so live, wie es irgend geht. Es gibt zum ersten Mal, glaube ich, seit wir dieses YouTube-Thema machen, einen Livestream dort für euch. Wir machen eine Echtzeitreaktion auf das, was da passiert in Nyon. Der VfB ist mit einer Delegation aus 3 Vorständen dort. Wehrle, Kasper, Wohlgemut und wir, Felix, du und ich, wir werden für euch das gucken und kommentieren. Und ihr könnt euch das als Second Screen Angebot bei uns auf YouTube reinziehen, wenn ihr wollt. Geht los, so, was sagen, 10 vor 6 am Donnerstagabend, müssen noch zurückfliegen und so weiter, aber kriegt mal alles hin. Und dann schauen wir mal, gegen wen der VfB dann da antreten darf. Das zumindest ist gleich bekannt, wann er gegen wen spielt und welche Gegner er zu Hause und welche auswärts zu spielen hat, das wird noch sich eine Weile hinziehen, soweit ich weiß. Nämlich, glaube ich, erst 2, 3, 4 Tage später dann final bekannt gegeben werden.
Wie hat ein Philipp Meisel gesagt, naja, wenn du schon Real Madrid klickst, kriegst dann bitte gleich ganz am Anfang, weil da sind wir schlagbar.
Ja. So ist es. Ich bleib dabei. Ja.
Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass von den 8 Spielen, die der VfB haben wird, wird ganz sicher ein so ein Knaller dabei sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Manchester United wird, aber es wird egal, so was unvergessliche Abende geben.
Also egal, was aus Top 1 kommt, das ist grandios aus, wie zu Hause. Top 2 ist auch schon, also
was Christian ja meint, ist nicht nur der Gegner und seine Größe, sondern eben auch, dass der VfB reissiert in diesem Spiel.
Sagen wir es mal so, wir wollen in 20 Jahren gerne mit Sebastian Hoeneß auf diesen einen Abend zurückblicken, der dann vielleicht kommen wird.
Ja. Aber Felix, da kannst du dich anschnallen, das wird spaßig werden, egal ob du auf der Tribüne stehst, weil sitzen wird da keiner.
Ja. Die 4 Heimspiele sind gebucht, die sind durch, außer jetzt mal gucken, auch wenn man vielleicht mal nur mitfährt, aber das wird schon, glaube ich, eine sehr, sehr große Nummer und wir haben ja schon getippt gehabt, in der letzten, vorletzten Runde, also für uns geht es ja ein bisschen weiter noch als Gruppenphase, ne? Bei mir war die Quali-Runde und dann mal schauen, bei dir war Achtelfinale.
Ja.
Vielleicht kriegen sie noch ein paar mehr als 8 Spiele.
Tippspiel übrigens, guter Hinweis. Wir haben ein Tippspiel, 1500, 1600 Leute sind schon drin auf Kicktipp. Wir packen es euch in die Shownotes, falls ihr noch einsteigen wollt. Noch ist es nicht zu spät. Ihr könnt gegen uns tippen. Gegen Felix Mahler, gegen Christian Pavlic, gegen Philipp Meisel und schauen, ob ihr es drauf habt oder nicht. Bis jetzt sehen wir ganz schön mies aus nach den ersten 2 Spielen.
Muss ein bisschen scrollen.
Aber
es gibt übrigens Menschen, die wirklich Münster VfB 05 getippt
richtig,
haben.
Richtig, ja, natürlich. Es gab auch, glaube ich, 5 oder 6, die das 3-1 für Freiburg angesagt haben, richtig.
1-6 war auch schön gestern, Tendenztipp, schön.
Ja, jedenfalls in diesem Tippspiel werden wir nur die VfB-Spiele tippen. Ja, durchgehend aber, also Liga, Pokal, Champions League, was ansteht. Ihr könnt mitmachen, ist natürlich kostenfrei und wir haben gesagt, die besten 20 in der Abschlusstabelle, die laden wir ein. Wir machen Meet and Greet. Wir wissen noch nicht genau, wie und was und welcher Rahmen. Das werden wir alles uns noch ausdenken und dann in der.
Laden wir alle nach Trogir ein.
Genau, kommt alle mit nach Trogir nächstes Mal. Und jedenfalls ist das der Anreiz, den wir euch schon mal versprechen können. Es soll aber, wenn unsere Kollegen uns nicht im Stich lassen, noch das ein oder andere zu gewinnen geben über die Saison hinweg, Karten, Tickets. Wir haben da ein paar Sachen, glaube ich, in Planung, können noch nicht Finaldetails verraten, aber das reicht hoffentlich auch so euch als Anreiz, um da mitzumachen, wenn ihr nicht sowieso schon mitspielt. Und jetzt, Leute, darf ich was sagen, was ich schon länger nicht mehr gesagt habe?
Ja, bitte.
Jingle, bitte.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Die Nachwuchsleistungszentrumszene des VfB Stuttgart, Felix. Dritte Liga. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach all dem, was ich gesehen habe, nicht alles, aber viel, und nach all dem, was ich gelesen habe, ist das doch recht solide, ne? 5 Punkte nach 3 Spielen und das gegen Gegner, die namentlich Hansa Rostock, 1860 München und Wien Wiesbaden heißen.
Das war schon sehr ordentlich. Am Sonntagabend, ne? Sonntagabend 19:30, nicht so gefüllt wie gegen 60, als wir da mal auch mit vor Ort sein durften. 2-0 verspielt, wenn man es so nennen kann. Gegen Ende noch, glaube ich, noch einen Elfer verschossen auf Wiesbadener Seite, aber auch die, das ist ja schon genannt, das ist auch einer der größeren Namen oder einer der großen Namen in der dritten Liga, würde ich behaupten. Dafür ist das Anfangsprogramm absolut in Ordnung. Jetzt geht es zum nächsten absoluten großen Namen, Dynamo Dresden. Auch da gibt es sicherlich noch ein paar Tickets. Die haben nicht den offiziellen Auswärtsblock bekommen, glaube ich, ja. Aber irgendwie ein paar Blöcke haben sie zugeteilt bekommen. VfB, damals legendär unter Hannes Wolf, mal 5-0 unter die Räder gekommen in Dresden. Da kann sich auch ein bisschen einnehmen lassen von der Atmosphäre. Also das ist auch nochmal ein riesengroßer Test, ähnlich wie Rostock, wahrscheinlich vielleicht nochmal ein bisschen höher als Rostock sogar auch von der Kapazität, glaube ich, Stadion sowieso auch ein bisschen größer.
Ja.
Also das ist eine ordentliche Nummer für die Jungs von Markus Fiedler.
Wenn sie weiter ungeschlagen sind nach diesem Wochenende, ziehe ich alle Hüte.
Ja.
Ja, das sind sie bisher und das ist auch vollkommen okay so. Würde mich echt freuen, wenn sie das bestätigen können, denn diese Atmosphäre ist halt das, was dich wachsen lässt als Nachwuchsspieler, ja, logischerweise, da zu bestehen, wo du schon beim Einlaufen bzw. beim Aufwärmen dich einem Pfeifkonzert ausgesetzt sehen wirst.
Da wird dir klar gemacht, du bist ja nicht erwünscht.
Ja, so. Genau, richtig, du bist ja nicht erwünscht. Und da musst du erstmal drüber kommen oder damit klarkommen. Ja, und das spielerisch haben sie das Potenzial, das haben sie jetzt schon bewiesen, finde ich. Ja, die Jungs, gerade ein Jamal Langa, da hätte ich echt nicht gedacht, aber der spielt einfach Drittliga-Stamm. Ja, der dürfte, glaube ich, sogar noch ohne Probleme U19 spielen, genauso wie Max Herbert. Das sind schon Schritte, die in die richtige Richtung gehen. Ja, und jetzt müssen sie halt wieder mal bestätigen, dieses Wochenende. Bin sehr gespannt, wie sie sich schlagen und ich weiß schon, wer in Kroatien vor. Wie heißt der Sender?
Arena Sport.
Arena Sport sitzen wird, um dem Ganzen beizuwohnen. Ja. Kannst du dann nächste Woche uns eine Sprachnachricht schicken? Wir klippen sie in den Podcast rein.
Nee, aber ich finde das tatsächlich cool. Also, um das ganz kurz nochmal aufzunehmen. Wir haben ja in der vergangenen Saison dann den Aufstieg des VfB 2, den dramatischen am letzten Spieltag gehabt. Und du weißt natürlich nie, wie das so ist. Ne? Ist auch immer so eine Frage, Glaubensfrage. Das fast mache ich jetzt nicht auf. Zweite Mannschaften in der dritten Liga, ja. Die ist das. Aber rein sportlich ist der VfB da voll drin und tatsächlich, wenn du jetzt am Wochenende in Dresden bestehst, dann hast du eigentlich schon die zwei krassesten Auswärtsspiele hinter dir mit Rostock und Dresden.
Ja, finde ich es halt gut, dass sie gerade diese Diskussion oder diese Debatte so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, weil sie eben nicht mit irgendwelchen Profis antreten, exakt, die jetzt ein bisschen Spielpraxis brauchen,
sondern sie
spielen
halt
mit 17-Jährigen so.
Weil sie eben auch guten Fußball anbieten.
Ja, das sowieso. Das ist ja einfach genau, das ist sowieso
genau gesetzt, darauf wollte ich hinaus. Wenn das sozusagen eine Mannschaft wäre, die Rot-Weiß Erfurt heißt, mit denselben Spielern, dann sagen alle, ja, guck mal, was für eine junge, frische Mannschaft. Also, und ich find's gut, dass Markus Fiedler das offenbar geschafft hat, die Jungs da so on point hinzukriegen. Ich bin echt gespannt auf das Spiel in Dresden, muss ich euch ganz ehrlich sagen.
Das ist richtig, ja. Die U19, die eilt von Sieg zu Sieg. Schon wieder ein paar Euro in die Kasse, die nicht steht zum Glück, sonst wäre ich schon arm.
Aber sie haben das halbe Dutzend voll gemacht.
Oh, ja. Den hat er sich nicht nehmen lassen. Der lag auf dem Punkt. So. Ah, 11 Meter ohne Torwart.
Muss machen.
0-1 Rückstand im Stadtderby erst gegen die Kickers auf eigenem Platz. Dann das Ganze umgedreht. 6-1, jetzt 5 Spiele, 5 Siege in dieser neuen Union-Spielrunde. Nächstes Spiel steht erst übernächstes Wochenende an. Jetzt geht's gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal. Erste Runde. Die jungen Wölfe kommen hier vorbei. Spiel ist am Samstag um 13 Uhr. Das heißt, wer möchte und nicht die Karawane laufen möchte oder kann oder will oder was auch immer, der sei doch bitte angehalten, auf die Anlage zu kommen um 1, um sich dieses Spiel reinzutun und die Jungs zu unterstützen. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert, immer. Aber gerade jetzt, weil die Mannschaft, die Nico Willig ja auch irgendwo neu zusammengestellt hat, die scheint ganz gut drauf zu sein. Ich hoffe, ich kann euch noch bis Anpfiff ein kleines Stückchen schreiben dazu oder ein Interview, ein kleines mit Nico Willig führen. Das wäre mein Ziel für die Restwoche, das hinzubekommen. einfach auch, weil ich glaube, es wäre mal gut zu lesen, wie er auf die Situation aktuell blickt. Ja, die jetzt auch dann vor einem Highlight steht. Dieses Highlight heißt nicht DFB-Pokal, sondern heißt Youth League.
Ja. Oh, ja. Weil das steht ja jetzt mit der Auslosung dann auch fest, zumindest richtig. Sechs Gegner.
Genau.
Und ja. Dann weißt du auch schon mal, wo es hingeht.
So sieht's aus. Deswegen ist eigentlich mein Plan, Freitagmorgen mit ihm zu schnacken, das dann gleich schnell aufzuschreiben und dann euch zur Verfügung zu stellen, logischerweise.
Also auch für Crowntopper ist die Saison, die bietet viel. Ich hab auch noch ein Auge auf so ein 2-3 Drittliga-Auswärtsspiele, weil nirgendwo, gerade bei so Tempeln, sag ich mal, kommst du so locker an Karten wie VfB-Auswärtsblock, VfB-2, es ist halt auch Teil der Wahrheit.
Ich hab
Youth League, Champions League-Auswärtsspiele, also das ist eine Crowntopping-Saison.
Ich habe tatsächlich noch es nicht geschafft, die Spielpläne abzu... Ja, Christian, ich höre auf, am Kabel rumzuspielen.
Philipp Meisel muss während der Aufnahme immer an irgendwas rumfummeln. Und ich weiß nicht, ob man... wahrscheinlich gibt es keine Störgeräusche, aber ich gucke dann immer so wie der strenge Papa und sage, jetzt hör doch auf, da rumzuspielen an diesem Kabel jetzt. Okay, weiter.
Habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nein, ich habe noch nicht ich habe die Spielpläne noch nicht abgeglichen. Es gibt ja vielleicht auch die Möglichkeit, VfB 2 und VfB an einem Wochenende auswärts zu machen. Ja, ich denke ja zum Beispiel an den Niederrhein, Alemannia Aachen und Mönchengladbach, irgendwie sowas, ja. Oder also da ist, ich habe echt keine Gelegenheit bisher gehabt, dass man mir in aller Ruhe
anzuschauen. Ich glaube, aktuell läuft es noch anders. Ich habe so ein bisschen Auge auf Osnabrück auswärts und dann spielt der VfB am selben Spieltag zu Hause gegen Hoffenheim. Also da läuft es noch nicht quasi gleich, was Heim und Auswärts angeht.
Ja.
Mal gucken, wie sie das anlegen. Es ist das erste Spiel, was dann kommt, was noch nicht schon angesetzt wurde.
Ja, er fand sein Glück im Zug nach Osnabrück. Ja. Sehr schön. Jetzt haben wir hoffentlich nicht gleich einen Ohrwurm und gucken noch zum Abschluss auf U17. Die ist gut reingestartet nach dem Turnier in Shanghai. 5. Platz haben sie da gemacht. Jetzt haben sie in dieser neuen Spielrunde den ersten Spieltag absolviert. 3-1 gegen den SC Freiburg. Während ihr diese Aufnahme hört, ist ein weiteres Spiel gegen, ich muss gucken.
Dramatische Pause.
22. Sandhausen.
Ah. Oh, auch schön.
Und am Wochenende gegen die SV Elversberg geht es dann weiter. Also 3 Spiele innerhalb einer Woche. Dann ist auch mal die Richtung klar in der Tabelle, wo es hingeht für die Mannschaft von Daniel Jungwirth. Und ähnlich gestaltet sich bei den Frauen. Die haben am Wochenende eigentlich ein Spiel gehabt im WV-Pokal gegen Waldebene Ost. Das wurde abgesagt von Waldebene Ost, wenn ich es richtig weiß. Das heißt kampflos weiter im Pokal. Und jetzt geht's in der Regionalliga zum ersten Mal um Punkte gegen die SG Eintracht Frankfurt 3 am, ja, so steht es zumindest im Spielplan.
Das klingt nach Jugendfußballzeiten, irgendwie
ja, komisch,
gegen Weibingen 8 gespielt oder sowas.
Am Sonntag, 14 Uhr, an der Hafenbahnstraße in Obertürkheim.
Wir spielen diese Saison mit dem TB Ruud gegen Plattenhardt 4.
Ach, schon.
Aber das ist eine andere Geschichte.
TB Ruud 1 gegen Plattenhardt 4, ja, um das mal deutlicher zu machen. Gut.
Ist auch einiges geboten.
Das war's von den Nachwuchsleistungszentrums-Szene-Nachrichten. Wir gehen in die Werbung und dann kommen wir zurück mit einem dezidierten Christian Pavlic-Voice-Blick auf das anstehende Spiel gegen die Mannschaft, gegen die man verlieren kann. Ab und an. Am besten aber an diesem Samstag.
Nur auswärts.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
Da sind wir wieder. Und während hier uns der Duft von frisch gebackenem Burek in die Nase zieht aus der Nachbarschaft. Hier muss eine Bäckerei sein irgendwo. Blicken wir auf den ersten FSV Mainz 05. Erstes Heimspiel Saison 24-25 für den VfB Stuttgart. Und klar ist mal vorneweg Karawane, logisch. Ja, mittlerweile ist sogar schon in Mönchengladbach versucht zu kopieren, aber es war ein ganz ärmlicher Haufen, der da versucht hat, einen Fanmarsch durchzuziehen. So habe ich zumindest gesehen, die Bilder, die ich sehen konnte. Das wird in Cannstatt anders aussehen. Ja, wird ein Riesenevent. Wetter sehr gut. Der Sommer haut nochmal richtig einen raus, hinten raus auf die letzten Tage. Bin gespannt, wie viele Tausend es dieses Mal sein werden und freue mich immer, weil das so tolle Bilder sind.
Ja. Ja,
also das produziert einfach so tolle Bilder. Auch die Ultras haben ja einen Trailer schon rausgegeben. Ja. Konntet ihr vielleicht schon sehen. Auf YouTube ist das nachzuvollziehen. Ist immer so speziell, weil dieses Kribbeln, das ja eh schon da ist vor dem ersten Heimspiel, das da noch dadurch nochmal so potenziert. Ich bin letztes Jahr mitgelaufen, privat. Ja, also einfach habe mich da reingestellt und habe meinen Weg zum Spiel quasi in dieser Menge, Masse vollzogen. Es ist schon speziell. Ein gutes Gefühl. Gibt dir das einfach. Also ich glaube, das geht jedem so, der da diese Erfahrung mal gemacht hat oder mal bald machen wird. Das kannst du eigentlich nur positiv irgendwo ablegen.
Ist das erste Spiel, um das ich euch tatsächlich ein bisschen beneide jetzt. Also Leverkusen ist bei mir schon so in Richtung, boah, brauche ich echt nicht mehr. Freiburg ehrlich gesagt auch. Aber das erste Heimspiel ist einfach schon ein Highlight mit allem drum
und dran. Das ist der eigentliche richtige Bundesliga-Start, so gefühlt. Jetzt natürlich auch nach der Pleite lässt sich es einfach sagen nach dem Freiburg-Spiel. Aber so ein bisschen ist die Woche ja eingeleitet. Hast das Preußen-Münster-Spiel hinter dich gebracht, sehr souverän, 5-0, ordentlich durchgegangen. Champions League-Auslosung, Samstag Karawane, gutes Wetter, Sonntag Pokalauslosung. Also die Woche kann eingeleitet durch Preußen-Münster doch schon eine sehr, sehr schöne VfB-Woche werden. Und wie gesagt, erstes Heimspiel ist so der richtige Start, wenn wir da 60.000, knapp 60.000 da drin sitzen. Letztes Jahr bist du ja mitgelaufen vor einem, was waren das dann, 5-0 gegen Bochum?
Richtig.
Es war zuerst Bochum, danach gegen Freiburg. Ne? Das war die Reihenfolge der 5-0s. Und ja, also damit können sie, glaube ich, schon sehr viel wieder wegmachen, gerade in Sachen Saisonstart, sehr viel wieder gut machen, wenn man jetzt das erste Heimspiel direkt gewinnt gegen Mainz. Das wäre schon eine sehr, sehr schöne Woche und ich glaube, dann wäre Freiburg recht schnell vergessen.
Mainz persönlich finde ich echt spannend mit Bo Henriksen. Wir haben ja noch in der vergangenen Saison, Philipp und Felix, haben wir ja gesagt, der Spielplan hat es da gut gemeint mit dem VfB, dass der VfB recht früh gegen Mainz gespielt hat, ne, in der Hinrunde dort. Noch mit Bo Svensson. Dann in der Rückrunde war es ein Heimspiel gegen den Interimstrainer, ja, genau, glaube ich. Ja, ne? Da war ja. Bo Henriksen auch noch nicht da. Ich muss sagen, obwohl, wenn man sich so, wir werden gleich ja die Spieler so ein bisschen uns zu Gemüte führen, der Kader, der echt verhältnismäßig unspektakulär wirkt, aber die ja einfach echt super konstant durch die Rückrunde gegangen sind. Und ich finde, das ist ein unangenehmer Gegner. Das ist nicht ohne.
Interessante Parallele zum VfB unter Hoeneß. Mhm. Der ja auch einstieg hinten raus und dann ja eigentlich schon eine Saison Restrunde hingelegt hat, die schon ein bisschen blicken lassen konnte auf das, was da vielleicht kommt.
Ja.
Ist bei Mainz ähnlich. Sollte man Respekt haben vor dieser Truppe. In sich stimmige Mannschaft, auch wenn die großen Namen fehlen, kann sehr eklig sein. Hat einen Trainer, der in der Lage ist, dieses ja doch etwas, weiß ich nicht, also nicht oft elektrisiert wirkende Umfeld aufzuladen durch seine Art und Weise. Mainz hast du ja immer so das Gefühl, das ist ja, gehen halt Familien mit Kindern in dieses Baumarkt-Ding dahin und also das ist halt irgendwie anders. Es fühlt sich nicht so an, wie wenn du gegen Rostock oder Dortmund oder was weiß ich spielst, wo halt Entschuldigung, wo halt eine gewisse Fanszene irgendwo da ist, die einfach anders daherkommt, als in Mainz das der Fall ist. Aber wenn du in Mainz dann halt mal diese 20 oder was, die da reingehen, dazu bekommst, Gas zu geben, dann ist es nicht einfach, dort zu spielen. Und das ist in den letzten Wochen und Monaten ein Großteil auf Bo Henriksen zurückzuführen. Der hat das ganz gut gemacht.
Und jetzt sind sie halt dran, das zu bestätigen. Ne? Das ist dieses Ding von, so jetzt haben wir irgendwie 7-8 Spieltage, es geht um alles, ging ja auch um Abstiegskampf. Das gehe ich vor die Kurve jedes Mal, Applaus rein, Faust rein, dann kannst du mal irgendwie 8 Wochen voll durchziehen, das dann von Spieltag 1 wieder zu bestätigen und eben diese Motivation beizubehalten, diese Grundspannung beizubehalten, ist was anderes, als wenn es um alles geht. Deswegen geht es auch für Mainz darum, wie viel davon wirklich dann auch bleibt. Aber ich habe da auch ein recht gutes Gefühl, gerade bei Mainz, das sieht alles sehr stimmig aus.
Erinnert ihr euch an Sebastian Hoeneß nach dem letzten Spiel gegen Hoffenheim?
Oh ja,
vor der Relegation,
die Faust dann auch in die Kurve, nach diesem sang- und klanglosen 1-1 gegen Hoffenheim.
Jetzt macht Bo Henriksen sowas jede Woche gefühlt, aber er ist schon, bei Mainz schon so ein bisschen, der Star ist der Trainer, ne? Wirkt schon so ein bisschen, dass er so einer ist, der da ein bisschen das Ganze aufmischt. Und das hat ja auch bei Mainz auch eine gewisse Historie fast schon mit diesen Trainern.
Richtig, und da bin ich auch in dem Kontext gespannt, auch wenn das gerade nicht hierher gehört, wie sein Vorgänger sich bei Union schlagen wird, ehrlich gesagt, weil die passen da gut zusammen, glaube ich. Also Umfeld, Standort, Truppe und der Trainer. Das könnte ein Match sein. Ja, herzliche Grüße nochmal nach Köpenick, Steffen. Ja, wir werden drüber reden irgendwann, wenn das Spiel ansteht. Ja, also man sollte nicht sich einreden, dass das auf die leichte Schulter zu nehmen ist, das ganze Thema da am Wochenende. Nur dann kannst du was mitnehmen, nur dann kannst du diese Mannschaft, ich will nicht sagen beherrschen, aber zumindest so bespielen, dass du halt mit 3 Punkten hinten dann rausgehst. Und ich bin gespannt, wie Hoeneß tatsächlich aufstellen wird. Ja, er hat jetzt offensichtlich seine klare Startformation dann doch nicht so gefunden, wie es vielleicht in der Vorbereitung den Eindruck gemacht hat. Gewinner der Vorbereitung, in Anführungszeichen, wie Zielas, spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Kretzig hat bisher schon mehr Spielzeit gesehen, als es vielleicht viele erwartet haben. Andere haben es angekündigt. Rieder hat eine Visitenkarte hinterlassen, die entsprechend gewichtig ist. Wolte Made hat gezeigt, dass er auch Tore machen kann.
Und Keitel dann leider ein bisschen unglücklich im Supercup.
Ne? Ja, dann haben wir Demirovic und Undav, die beide so ihre Themen noch haben. Das ist alles andere als das Gelbe vom Ei, was da gerade rauskommt. Also ich bin sehr gespannt, wie er aufstellen wird, der Trainer. Und
2 Leute weg, das ist vorhin noch zum Transferübergang nochmal. Jong Laie zu Union, gerade Union angesprochen, und Pfeiffer auch Laie zum KSC. Richtig. Die waren aber nie, glaube ich, in irgendeiner Reichweite von der Startelf, aber nur zur Vollständigkeit.
Genau, der Vollständigkeit halber. Es kann natürlich sein, dass da noch ein bisschen was passiert bis Freitagabend. Wie gesagt, Transferticker dranbleiben, Deadline Day. Wir haben beide schon die gelben Schlüpper rausgelegt, der Felix und ich. Das wird großartig.
Ja, Spieler? Wir haben ja wirklich, müssen wir sagen an der Stelle, ich habe es vorher schon mal angedeutet, gesagt, dass Mainz jetzt nicht so viele Namen hat, die man jetzt direkt, die einen direkt anbrüllen. Klar, da ist so ein Johnny Burkhardt und so, der jetzt auch zuletzt auch getroffen hat. Ja. Aber wer mir beispielsweise schon aufgefallen ist, das ist der Winterneuzugang, Nadir Mamiri, der also so rum. Ich erinnere mich sehr gut an ihn, als er sein erstes Spiel in Mainz gemacht hat. Ich glaube, da hat er direkt auch irgendwie mit einer Ecke, glaube ich, ein Tor vorbereitet. Oder jedenfalls hat er dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt, um es mal so zu sagen. Und hat dann danach ein Interview gegeben und ist dazu gefragt worden, also sinngemäß, Alter, du kommst gerade aus Leverkusen, ihr werdet wahrscheinlich deutscher Meister, was willst du hier eigentlich? Und dann hat er sinngemäß gesagt, ja, weil ich das spannend finde, weil ich hier Vollgas geben will, weil ich in Leverkusen nicht viel Spielzeit kriegen werde und weil ich hier Bock drauf habe. Und das war aber nicht so ein 0815 Neuzugang, weil ich Bock drauf habe, sondern das war wirklich so, du hast aus jeder seiner Poren gesehen, er hat wirklich Bock und das zeigt er. Und er ist halt einer der wenigen bei Mainz, die wirklich so einen Unterschied ausmachen können, vor allem bei Standards, da ist er gefährlich. Und hat auch oft einfach blitzschnelle Ideen. Also das ist wirklich ein Spiel, auf den solltest du unbedingt aufpassen. Aber wie gesagt, vor allem, was mir da wirklich imponiert ist, dass einer kommt und sagt, also ich sag's jetzt mal sinngemäß, dass einer wirklich Bock auf Mainz hat. Also das ist schon außergewöhnlich.
Ja. Und es wirkt ja fast so, als wäre es zu gut für Mainz. Wir gar nicht böse gemeint in Richtung Mainz, gar kein Problem. Aber das ist schon irgendwie ein Level, der da was reingebracht, was da einfach nicht da war. Und du hast angesprochen, das ist so ein bisschen ein unscheinbarer Kader. Das sagt nichts, weil die Truppe funktioniert. Aber da sticht Amiri schon richtig, richtig hervor.
Was Christian vergessen hat zu erwähnen, was ich ein bisschen schade finde, denn aus seinem Munde hört sich's noch besser an als aus meinem. Wir reden jetzt gerade über die Spieler, die es im Auge zu behalten gilt.
Ja, ich habe die Überleitung habe ich ein bisschen verpatzt.
Das ist richtig. Man merkt, dass du gerade ein bisschen aus der Übung bist, wenn ich dir das so sagen darf.
Ja gut, was soll ich sagen?
Ja, du hast deinen Player to watch genannt. Felix, bitte.
Ja, mich schwer getan, weil ich bin den Kader durch, wollte dann keinen Burkhardt nehmen oder so, weil es so ein bisschen arg klar gewesen wäre. Guckst du drauf, der hat ordentlich Marktwert getroffen, cool, nehme ich. Bin es über einen gestolpert tatsächlich, den ich doch dann auch selbstbewusst nehme, ist Dominic Kor, auch gespielt, durchgespielt im letzten Spiel. Und ist auch so ein bisschen, keine Ahnung, Typus Drecksau, würde ich sagen.
Voll.
Also komplett rein, komplett Leuten den Schneid abkaufen, auch Clubs durchgemacht, wo er das immer spielen konnte, war, glaube ich, Frankfurt, Leverkusen, sowas auch mal in seiner Karriere. Und ich glaube, der kann wehtun und wird dann auch vorne seinen Job haben, damit Demirovic und wer eben noch so um ihn herum auf ihn aufpassen muss vom VfB
ist
da vorne.
Als rechter Innenverteidiger in die letzte Kette gerückt, im letzten Spiel zumindest. Spitzname übrigens Hardcore.
Ach Mann, den wollte ich gerade bringen. Ich hab's gewusst.
Ja. Er ist wirklich dafür bekannt, ein sogenanntes Raubbein oder Eisenfuß, hat man früher gesagt, ja, zu sein. Aber ja, spielt immer an der Grenze. Ja, ja. Sammelt mit Abstand die meisten gelben Karten, hat definitiv nur 32 Spiele pro Saison, die er spielen kann, weil er zweimal auf jeden Fall gesperrt fehlt durch gelbe Karten. Und ja, guter Typ, ich mag den auch. Also ich mag den, ich habe den schon bei Leverkusen gern gesehen. So ein bisschen der Vorgänger von Andrich, wenn man so möchte, dort gewesen. So
fast wieder bei Arschloch-Truppe Leverkusen.
Fast. Knapp davor. Aber gute Wahl, Felix, gute Wahl. Meine fällt auf einen mit VfB-Vergangenheit, Philipp Mene. Linker Schienenspieler oder Außenverteidiger, je nachdem, was sie für ein System, für eine Grundordnung spielen. Österreichischer Nationalspieler. Dort normalerweise hinter Alaba nichts zu melden, aber da der ja in den letzten Jahren eher mit Verletzungen hier und da zu kämpfen hat, spielt Philipp auch viel im Nationalteam. Hat die EM, glaube ich, auch gespielt als Stammspieler.
Und war gut, bis halt auf dieses Türkei-Spiel.
Richtig, war gut. Philipp ist einer von denen, die Jürgen Kramny eins hier in der Drittliga-Zeit, in der letzten, die der VfB hatte, 15, 16 war das, groß gemacht hat. Da waren Namen dabei, Kevin Stöger, Raphael Holzhauser, Toni Rüdiger und eben auch Philipp Mene.
Guter Österreich-Block.
Guter Österreich-Block. Der VfB hat immer gerne und oft aus dem Alpenland sich Jungs geholt in der Akademie, auch aktuell ein Chris Olivier beispielsweise, der auch schon regelmäßig bei Hoeneß mittrainiert und der auch in Japan mit dabei war, ist auch einer aus so Österreich aus Vorarlberg. Und ja, also Philipp ist natürlich erstmal ein grundsolider Bundesligaspieler, der gewisse Qualitäten hat. Aber er spielt halt auch auf einer neuralgischen Position. Wir haben heute ganz zu Beginn der Folge drauf rumgekaut, auch dass Freiburg unter anderem über die Außenbahn dieses Spiel da gezogen hat, letztes Wochenende. Und auf dieser Außenbahn spielt Philipp Mene und auf der anderen Seite sein Pendant, das ihm gegenübersteht, ist Kalle Stenzel. Wir wissen alle, was Kalle kann. Wir wissen aber auch, was Kalle nicht kann. Ja. Und das könnte eines dieser entscheidenden Duelle sein auf dem Platz. Und deswegen habe ich Philipp Mene gemeldet. Gottes Willen, Philipp Mene gewählt. Jetzt.
Es ist auch noch früh am Morgen.
Ja. Und gerade ist der 9 Uhr Flieger von Castella über uns drüber geflogen. Ich glaube einfach, es ist einer der Spieler, der entscheidend sein kann am Wochenende. Für oder gegen den VfB, je nachdem, wie du es nimmst.
Ja, also wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt, bisschen neidisch bin ich, dass ich da nicht vor Ort dabei sein kann, aber ich glaube, das wird ein richtig starker Nachmittag. Wie ist das jetzt eigentlich, da wir jetzt unser Tippspiel haben, ne? Ja. Behalten wir jetzt die für uns, oder?
Nein, wir tippen jetzt, das wird halt dann auch genauso
eingetragen. Ja toll, dann wissen die ja, das müssen wir aber vor den letzten Spieltagen, müssen wir das eindampfen, weil sonst, wenn da irgendwie einer einen Punkt vor mir ist und der weiß, wie ich tippe.
Da ist er ehrgeizig.
Das geht so nicht, ne? Ja. Aber für den Anfang kann man es noch stehen lassen.
Ja.
Also
ja,
gut.
Ja. Also, leg los.
Ich sag, der VfB gewinnt 3-1. Habe ich wieder was weggenommen.
Doof, weil, ja, 3-1 ist so der klassische Tipp. Egal, komm, 2-0.
Ich sag 2-1.
Alles dabei.
Einloggen, bitte.
Ja, soeben eingeloggt. Live in der Aufnahme eingeloggt.
Es wäre gut, wenn wir eine Maren Gilzer hier hätten oder so, die jetzt
Das Ernstl
präsentiert. Großartig. Gut.
Dass du einmal derjenige bist, der mit einer TV-Referenz kommt. 300 Folgen muss ich drauf warten.
Das siehst du mal. Ja. Ja, das siehst du mal. Es geschehen dann doch noch Zeichen und Wunder ab und an. Ja. Ich hoffe erstmal, dass wir euch Spaß gemacht haben. Ja, bisschen Housekeeping haben wir noch. Also Tippspiel haben wir schon erwähnt. Champions League Live-Reaktionsvideo haben wir erwähnt. Deadline Day haben wir erwähnt. Am Spieltag, logischerweise, wisst ihr, was er von uns bekommt. Jede Menge Berichterstattung rund ums Spiel, 90+3 Video am nächsten Tag. Sonntag ist schon die DFB-Pokal-Auslosung.
Ja. Oh ja, stimmt.
Sonntagabend. Ja.
Runde die Woche ab.
Und am Montag, wenn alles normal läuft, könnt ihr euch vor Skyscanner und Co. schon mal festhackern auf der Arbeit, denn dann werden die Ansetzungen final sein. Ja, also die Champions League-Ansetzung für den VfB. Wer, wann, wo spielt. Und wer weiß, vielleicht kriegen es auch wir hin, eine kleine Lustreise zu machen und ein Trip wirklich auf eigene Faust durchzuziehen, ja, und nicht arbeitend irgendwo auswärts, das wäre schon ganz schick, ehrlich gesagt.
Wenn auch nicht zu Hajduk Split. Das ist leider nicht Champions League, aber da ist schon sehr, sehr viel dabei, was auswärts Spaß macht.
Komischerweise hat Leon Dayaku es nicht geschafft, Hajduk in die Champions League zu ballern.
Noch nicht.
Es gibt möglicherweise noch einen anderen Club hier aus dem Land, der es schaffen könnte. Das entscheidet sich aber erst noch. Bruchbude 1000, aber ich weiß, euch wird's gefallen.
Ja, das alte, das Maximir ist richtig, das ist richtig alt. Also das Stadion von Dinamo Zagreb, über das wir gerade sprechen, das ist mit in die Jahre gekommen, noch recht höflich umschrieben, aber gerade deswegen vielleicht besonders reizvoll.
Aber, lachte, erst die müssen noch das Rückspiel machen und dann gucken wir uns das Ganze an. Beim Philipp Meisel, da leuchten schon die Celtic-Äuglein.
Natürlich.
Spekuliert natürlich da drauf. Ha, kommt einiges auf uns zu, ich freue mich drauf. Mensch, es war schön, dass ihr heute hier bei mir wart.
Ja, hat uns großen Spaß gemacht, Christian. Und vor allem hoffen wir, dass es euch da draußen Spaß gemacht hat. Das war sie, die 300. Podcast-Folge. Ja, Haken dran. Für euch Sternchen dalassen gerne. Ja, schreibt uns was Liebes, was Nettes in den entsprechenden Kommentarspalten oder direkt auf Spotify. Würde uns freuen. Und wir sagen jetzt... Eigentlich müssen wir jetzt Kroatisch hier rausgehen. Christian, komm. Bitte.
Lijep pozdrav i do slušanja.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.